Man betritt diese Insel und ist erstmal in einer totalen Bunkerlandschaft. Da liegen teilweise Flugzeugteile noch in den Gärten der Leute. Da wird drauf gelebt, da wird drauf gekocht, da stehen Geschütze rum, wo die Kinder drauf spielen. Und dazwischen ist alles voll mit Plastikmüll. Das ist der nächste fade Beigeschmack. So, und dann steht man da in diesem apokalyptischen Ort und steht unglaublich freundlichen Menschen gegenüber, die wir uns wieder wie in den anderen pazifischen Inseln mit einer unglaublichen Freundlichkeit, Offenheit, Liebe empfangen. Und da haben wir oft gedacht, Mann, viele eurer Probleme, die kommen aus der Kultur, aus der wir gerade hergesegelt sind. Also eigentlich hättet ihr durchaus das Recht, wütend auf uns zu sein.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du überquerst in einem Segelboot den Ozean. Doch statt Sturm oder starkem Wind herrscht absolute Flaute. Eine unfassbare Hitze bildet sich rund um das Boot und die Dünung schaukelt das Boot so richtig durch. Mit der Zeit verlieren alle an Bord die Nerven. Sie schreien die Wellen an oder sie schreien in den Himmel. Und sie wünschen sich endlich den Sturm zurück. Eine solche Flaute haben Claudia Klavin und Jonathan Buttmann erlebt. Das Paar führte mal ein relativ normales Leben. Doch dann bekamen sie die Idee, lass uns um die Welt segeln. Sie gaben alles, was sie bis dahin taten, auf und kauften sich ein Segelboot, die Inti. Und ein 7-jähriges Abenteuer sollte beginnen. In dieser Podcast-Folge nehmen uns Claudia und Jonathan mit. Mit in die ersten Stunden auf dem eigenen Boot. Was sie alles tun mussten, um mit diesem Boot auch über ganze Ozeane zu kommen. Wie sie ihre Reise mit einer Hochzeit begonnen haben. Wie sie auf der Biskaya geisterhafte Stimmen gehört haben und dramatische Momente auf den Kanaren erlebten. Wir begleiten sie auf ihre erste Atlantiküberquerung und auf Stürme im Pazifik. Wir segeln mit ihnen auch in die Südsee, hin zu unfassbaren Paradiesen, aber auch hin zu manch apokalyptischen Szenarien, so wie ihr es im Intro schon gehört habt. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar gibt es bei Spotify nun eine neue Funktion, nämlich Kommentare. Also, die gab es eigentlich schon vorher, aber etwas hat sich geändert. Und zwar kann auf diese Kommentare jetzt auch geantwortet werden. Und so können dort kleine Diskussionen entstehen. Teilweise habe ich bisher Kommentare gelesen, da steckten Fragen an mich drin und ich hatte gar nicht die Chance, darauf zu antworten. Das hat sich jetzt geändert. Also, wenn du jetzt beim Hören zwischendurch irgendeine Anmerkung hast, irgendeine Frage oder ähnliches, dann kannst du zumindest auf Spotify direkt zu der Folge einen Kommentar senden und ich werde dann darauf antworten. So, jetzt will ich euch aber nicht länger hinhalten und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Weltumsegelung mit Claudia Klavin und Jonathan Buttmann. Hallo Claudia, hallo Jonathan.
Hallo.
Hallo.
Ich freue mich riesig, dass wir uns jetzt für diese Podcast-Aufnahme treffen. Wir haben uns auf der Boot kennengelernt und da war es fast ein Zufall, dass ich irgendwie gerade an der Bühne war, wo ihr beide von eurer Weltumsegelung erzählt habt. Und das hat mich so begeistert, so fasziniert, dass ich direkt im Anschluss schon zu euch kam und gesagt habe, also mit euch beiden möchte ich mich gerne nochmal ganz in Ruhe treffen, damit ihr auch uns allen von eurer Geschichte erzählen könnt.
Wir freuen uns auch.
Ja, ganz meinerseits.
Sehr schön. Dieser Podcast startet traditionell immer mit einer Kategorie, die heißt Meeresrauschen.
Meeresrauschen.
Diese Kategorie entführt uns in einen Moment, der für euch perfekt ist. Und zwar in diesem Fall der perfekte Moment auf der Inti, eurem Segelschiff.
Für mich ist einer der perfekten Momente gewesen, wenn ich morgens zum Beispiel aufgewacht bin auf einer Ozeanüberquerung und ich habe den Geruch von frischem Brot in der Nase gehabt. Mhm. Weil Claudia hat sehr häufig die eigentlich ja ungeliebte Hundewache, also diese Wache von morgens von 4 bis 6 Uhr, wo man eigentlich übermüdet ist, auf die keiner Lust hat, genutzt und frisches Brot gebacken. Und dann aufzuwachen und die Sonne geht auf und man hat ein frisch gebackenes Brot in der Hand und hat diesen Rundumblick über den Ozean, das war für mich immer ein total ergreifender Moment.
Und da stellt sich jetzt natürlich die Gegenfrage, Claudia, war das für dich auch der Lieblingsmoment von 4 bis 6 wach gewesen und Brot für Jonathan gebacken?
Das ist eine gute Frage, aber man muss ja auch irgendwas tun. Wenn das Boot läuft und alles ist schön, dann kann man ja viele Dinge tun. Zum Beispiel Brot backen und einfach warten, wenn der Teig geht und tatsächlich das Meeresrauschen sich anhören und das mache ich, habe ich ja nicht gemacht, wenn es Schiedwetter war. Das habe ich ja gemacht, wenn das Boot schön lief. Und dann kann man das auch genießen, diese Hundewache. Das ist schon ganz schön. Also das habe ich tatsächlich gerne gemacht.
Und ist das dann auch der perfekte Moment oder sieht der bei dir anders aus?
Der perfekte Moment war eigentlich, als wir 23 Tage von Ecuador auf die Osterinsel gesegelt sind und es tagelang monoton schön war. Ich sag mal, wo man seine Gedanken hat fließen lassen können, ohne sie zu bewerten, zu beobachten und einfach, ich sag mal, auch dem Plätschern der Wellen am Rumpf zugehört hat, wo du jetzt gerade beim Meeresrauschen bist. Und das habe ich sehr genossen. Also das war nicht am Stück schön, aber es gab da, ich weiß nicht, 5, 6 Tage am Stück, die einfach nur wunderschön waren. Und auch auf der Atlantiküberquerung, die noch schöner war, wo wir wenig an der Segelstellung ändern mussten, wo man sich einfach so dem hingeben konnte.
Also schon auch dieses Ausgesetzte, ganz weit weg unterwegs, ganz eintönig, volle Kanne Meer.
Ja, davor hatte ich auch vorher riesig Angst gehabt. Ich habe gedacht, so wenn man vom Flugzeug so runterguckt und sieht so einen Frachter irgendwie, sieht aus wie so ein Legostein, der ins Meer gefallen ist, und ganz klein, ob ich mich da unwohl fühle oder unsicher und irgendwie dem Ganzen ausgesetzt. Aber das war überhaupt nicht so. Wir kannten das Boot schon bei den größeren Überquerungen. Das war unser Zuhause und so hat sich das auch angefühlt, eben heimelig und geborgen.
Ah, schön. Wir springen jetzt in die Kategorie Logbuch.
Logbucheintrag.
Meistens starten wir mit dem Abenteuer Ozean, aber bevor wir euer Abenteuer miterleben können, möchte ich irgendwie wissen, wo kamt ihr daher? Wer wart ihr? Wie ist diese Idee entstanden? Ich glaube, viele Menschen haben irgendwie so diesen Wunsch in sich drin, ja, oh, so ein Abenteuer erleben und eine große Reise. Oder oh, wie wäre es, mit auf einem Segelboot zu leben? Und das bei ganz vielen Menschen ganz viel Konjunktiv dabei. Und bei dem bleibt es dann auch. Wann ging das bei euch los, dass ihr diese Idee hattet? Und gab es dann vielleicht irgendeinen Auslöser, dass ihr gesagt habt, jetzt machen wir es wirklich?
Auf jeden Fall. Wir kommen eigentlich vom Rucksackreisen, ja. Wir sind sehr, sehr viel gereist, auch vorher schon. Wir waren auch mal mehrere Monate in Asien schon unterwegs und wir haben dort immer Aussteiger getroffen auch oder Leute, die sich mal eine Auszeit genommen haben und haben immer so ein bisschen neidisch rübergeguckt, weil wir bei dieser mehrmonatigen Reise auch festgestellt haben, das ist einfach was anderes. Wenn du mehr Zeit hast fürs Reisen, dann steigst du ganz anders in die Länder ein, du lernst die Kultur ganz anders kennen. Du bist nicht mehr in diesem Urlaubsmodus, du lebst mit den Leuten. Und das wollten wir immer wieder gerne machen. Das ist aber dann so im Alltag so ein bisschen untergegangen. Wir waren dann beide in unserem Berufsleben. Wir sind immer noch jede freie Minute gereist. Also wir haben, ja, wir waren teilweise 2-mal im Jahr irgendwie in Asien oder in Südamerika, aber hatten immer im Hinterkopf, ja, wir möchten nochmal aussteigen, wir möchten nochmal oder nicht aussteigen, wir müssen uns zumindest mal eine Auszeit nehmen, wir wollen mal wieder 1 bis 2 Jahre reisen, aber das zog sich immer mehr so in die Zukunft, bis ich dann an einem Moment bin ich krank geworden, ich habe Krebs bekommen und das hat uns beiden doch nochmal vor Augen geführt, wie endlich das Leben auch sein kann und dass man halt keine Sicherheit dafür hat, jetzt sage ich mal, das Rentenalter unbedingt zu erreichen und all seine Lebensträume auf diese Zeit zu schieben. Und da haben wir dann auch wirklich Nägel mit Köpfen gemacht und sind dann auch, es gibt nach so einer Krebserkrankung gibt es immer so eine 5-jährige Beobachtungsphase. Ich war zwar schon eigentlich nach einem Jahr gesund, aber man
darf ich fragen, was für eine Art Krebs war das und konnte die dann quasi komplett geheilt werden? Ich glaube, das erzählst du jetzt wahrscheinlich gleich, ja?
Das war so die typische Krebserkrankung für jüngere Männer. Da war ich mit 35 schon fast zu alt. Das ist Hodenkrebs.
Okay.
Das ist relativ häufig, in Deutschland aber gar nicht so bewusst, wusste ich vorher auch nicht. Das ist relativ gut verlaufen. Das war bei mir schon ein richtig fortgeschrittenes Stadium, also mit Chemotherapie und volles Programm. Aber ich war da eigentlich nach einem halben Jahr durch.
So. Okay.
Und hatte das auch hinter mich gebracht. Aber man ist dann für 5 Jahre in so einer Beobachtungsphase. Und wir sind dann eigentlich, ja, ziemlich auf dem Tag genau nach meiner letzten Untersuchung nach 5 Jahren dann auch in See gestochen. Und das war zu der Zeit noch als Auszeit geplant. Also wir haben gesagt, wir machen eine 2-jährige Auszeit. Aber an einem Punkt der Reise haben wir dann festgestellt, das ist es noch nicht. Und dann ist tatsächlich auch ein Ausstieg geworden. Dann haben wir alles, was wir hatten, verkauft und sind losgesegelt, Zukunft offen, sage ich mal.
Sehr cool. Wie erfahren wart ihr denn dann, als es konkreter wurde, was das Segeln angeht?
Also was das Segeln angeht, war ich insoweit erfahren, als dass wir auf den Berliner Seen ein kleines Boot vorher hatten und auch mal in die Ostsee gesegelt sind. Ich war nicht sonderlich erfahren, sage ich mal, aber dieses Segeln auf dem Boot war schon einfach so beruhigend und so entspannend, dass ich mir das vorstellen konnte, auch weiter zu lernen, so auf dem neuen Boot, was wir dann gekauft hatten und wo wir dann festgestellt haben, als wir unterwegs waren, dass wir eigentlich das Boot vorher noch gar nicht gesegelt sind. Wir haben das Boot flott gemacht in Berlin. Wir haben das Boot vollgepackt mit unserem ganzen Kram und haben in Stettin den Mast gestellt und sind das Boot dort das erste Mal gemeinsam gesegelt. Also und ich war Abenteuer erfahren, sage ich mal so. Und das war eigentlich meine Intention. Ich war Abenteurerin und ich wollte Abenteuer erleben. Und das Segeln war eben dann das Segelboot, so dass Fluchtmobil.
Das Vehikel im wahrsten Sinne des Wortes.
Das Vehikel, um irgendwie Abenteuer zu erleben. Genau.
Cool. Ja, dann lass uns doch mal dieses Vehikel genauer anschauen. Wie seid ihr denn an die Inti, wie ihr sie dann später getauft habt, gekommen?
Wir haben ja die Entscheidung gefasst auf unserem kleinen 22-Fuß-Boot, was wir da in Berlin noch hatten, und haben dann angefangen, die Anzeigen zu durchforsten. Und da ist uns dieses Boot irgendwie in die Augen, ins Auge gefallen, sage ich mal. Das haben wir dann besichtigt und wir haben dann auch tatsächlich kein weiteres Boot mehr angeschaut. Wir haben dann Probe gesegelt, haben uns in das Boot verliebt und haben es dann einfach gekauft. Das lag noch in Holland und haben es dann über die Kanäle nach Berlin gebracht und dann auf die Reise vorbereitet. Das war ein altes Stahlboot. Unter Weltumseglern ist dieser Typ relativ bekannt. Das ist eine Fels Scorpion 2 gewesen. Das ist eine Hamburger Werft, die sehr solide und gleichzeitig auch noch recht schnittige Stahlboote baut. Ja, das ist bei Stahlbooten ja nicht unbedingt der Fall. Und ja, ein kleineres Modell, 10,5 Meter lang, 35 Fuß, nur 3 Meter breit. Die moderneren Boote sind ja alle viel breiter, deswegen halt relativ eng drin. Aber ein sehr, sehr gutmütiges Boot, wie wir auf der Reise festgestellt haben. Und ja, auch ein Boot, was uns dann auch die Anfängerfehler, die wir natürlich gemacht haben mit unserem Erfahrungsstand, dann auch verziehen hat und uns eigentlich sehr, sehr gutmütig über die Weltmeere gebracht hat.
Dann habt ihr dieses Boot bekommen und seid dann damit nach Berlin gefahren, habt es dort nochmal an Land geholt und dann war natürlich noch mächtig was zu tun, um das Boot so fit zu machen, dass ihr dann los könnt. Ganz kurze Zwischenfrage dazu, wie viel Arbeit musstet ihr da reinstecken, um losfahren zu können? Also wie muss man sich vorstellen, jetzt 2 Wochenenden oder eher 2 Jahre?
Nee, das war eigentlich ein Winter, der sehr lang war. Das heißt, wir haben das Boot auch auf der Werft komplett auseinandergenommen und ganz viele Teile mit nach Hause genommen, um die zu überholen und zu warten, weil es einfach 2013, ist jetzt ja schon länger her, war ein unglaublich langer Winter. Und da haben wir dann die Holzteile zu Hause lackiert und neue Polster zurechtgeschnitten und die Sprayhood vermessen, die neu genäht werden musste. Und wir konnten eben draußen wenig arbeiten. Und ja, dann kam der Frühling, der war auch noch kalt. Und dann haben wir schnell das Unterwasserschiff noch gestrichen und die Windsteueranlage angebaut und den neuen Schriftzug angebracht, ohne das getauft zu haben, aber das haben wir später gemacht. Und ja, dann sind wir eigentlich ziemlich bald auch losgefahren. Aber es war, wie gesagt, vom Herbst bis ins Frühjahr rein Arbeit. Und das war nicht nur ein Wochenende, sondern fast jeden Tag.
Man muss dazu sagen, das Boot war auch überhaupt nicht fertig, als wir losgefahren sind. Also wir haben uns dann auch noch munter bastelnd bis zu den Kanarischen Inseln fortbewegt, sage ich mal, wo wir noch gute Möglichkeiten hatten nachzubessern, weil da gibt es überall noch Ersatzteilläden zu finden. Und wir haben halt erstmal alles, was halt sicherheitsrelevant ist, gemacht. Und also so, dass wir auch schon längere Ozeanpassagen machen konnten. Und den Rest haben wir halt einfach dann unterwegs nachgebessert. Das auch mit dem Hintergrund, wir standen schon in sehr engem Austausch mit einer Blogger-Szene in der Zeit, die halt in einem ähnlichen Alter waren, auch wie wir in der Zeit, wo sie losgefahren sind.
Wie alt wart ihr, als ihr losgefahren seid?
40.
Ich, 40, ja.
Ja gut, 42.
Und die haben uns halt alle gesagt, irgendwie, verbastelt euch nicht. Setzt euch einen Termin und fahrt los. Und ihr habt überall die Möglichkeit nachzubessern. Und auch der berühmte deutsche Versender für Yachtzubehör, der schickt noch ein ganzes Europa zum Inlandstarif. Und das hat wunderbar funktioniert. Hat natürlich auch dazu geführt, dass wir am Anfang jeder Marina, wo wir lagen, immer zwischen einem Riesenhaufen von Werkzeugen und Ersatzteilen lagen. Und aber gut, da sind wieder interessante Gespräche mit entstanden, weil die Leute natürlich gefragt haben, was habt ihr denn vor, was macht ihr denn da? Und also eine sehr intensive Zeit. Und wir haben es dann aber geschafft, dann auch in den Kanarischen Inseln war das Boot dann auch so weit, dass wir uns ja guten Gewissens, sage ich mal, oder mit einem sicheren Gefühl dann auch auf dem Weg Richtung Kapverdische Inseln und dann über den Atlantik Richtung Brasilien machen konnten.
Ja, so, und das heißt, jetzt springen wir selbst auch mal in das Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Irgendwie war ja schon ein wenig denkwürdig der Moment, in dem in Berlin das Boot dann ins Wasser gesetzt wurde. Das war jetzt ja nicht unbedingt nach Maß.
Nee, wir waren direkt am Teltowkanal. Der war noch nicht ausgebaggert und der Kran hat uns direkt in den Schlick gesetzt. So, jetzt ging vorwärts, rückwärts gar nichts mehr. Die Kranschlaufe hing auch noch fest und wir konnten weder vorwärts und rückwärts. Und Jonathan musste dann runter in den schlickigen Teltowkanal, um die Schlaufe da erstmal von der Schraube zu befreien. Und dann war es so, dass wir diesen Knopf, der, wo man dann im Leerlauf beim Motor startet, dass wir den gezogen hatten. Und somit starteten wir im Leerlauf und dachten, dass der Propeller einen Schlag abgekriegt hat oder der Motor, das Getriebe. Hm. Bis wir das gemerkt haben, haben wir uns dann doch danach eine Papptüte mit zwei Löchern auf den Kopf gewünscht. Die Hafenarbeiter feixten am Uferrand und sagten, die wollen eine Weltumsegelung machen. Die kommen ja nicht mal hier aus dem Teltowkanal raus.
Und man muss sich ja auch überlegen, ihr habt ein halbes Jahr lang an diesem Boot gebaut und geschraubt und gemacht. Und dann kommt der große Moment, jetzt genau. Kommt es ins Wasser und mal schauen, ob alles klappt.
Und genau, ob die Ventile stimmen und alles, ob wir irgendwie einen Wassereinbruch haben oder sonst was. Und dann passiert uns das. Naja, das war natürlich irgendwie lustig im Nachhinein. Hinein. Aber in dem Moment haben wir auch gedacht, oh Gott, ist die Reise jetzt schon vorbei, Getriebe kaputt. Also das ging so los. Ja.
Das ging so los, aber es wurde dann schlagartig besser und bevor ihr Deutschland verlassen habt, kam dann ein ganz, ganz großes Highlight und ihr habt geheiratet.
Ja, wir haben geheiratet. Mein Vater war schon pensioniert, aber Pastor, das bleibt man ja dann auch trotzdem ewig. Ja. Und ja, wir hatten uns das gewünscht, dass er uns eigentlich am Steg, als wir in Bremen anlegten, wo wir herkommen, verheiratet. Er war aber nicht mehr gut zu Fuß und kam da nicht mehr runter und somit haben wir das in den Garten von Jonathans Eltern verlegt. Mhm. Und das war ein wunderschönes Event, also mit Blumenblätter streuen und Blumenmädchen und Musik von Jonathans Vater und seinen Freunden, er ist chilenischer Musiker. Und mein Vater hat uns dort getraut und wir haben im Nachhinein auch gehört, dass die ganzen Nachbarn aus den Häusern umzu tatsächlich alle aus den Fenstern geguckt haben und diese Hochzeit immer noch in Erinnerung behalten haben, weil das so schön gewesen ist. Ja, wir haben quasi barfuß im Garten von Jonathans Eltern geheiratet und ein paar Freunde eingeladen und danach auch noch ordentlich gefeiert. Und dann sind wir mit dem Taxi zum Boot gefahren und Jonathan hat mich über die Reling getragen.
Über die Schwelle.
Ja. Und dann ging es los und die erste größere Fahrt, bei der ihr dann wusstet, jetzt sind wir mal länger auf dem Boot unterwegs, kam dann, als ihr die Biskaya durchquert habt. Vielleicht, Jonathan, magst du mal erzählen, wie lief das dann ab? Wie war diese Feuertaufe, nenne ich es jetzt einfach mal.
Sehr turbulent. Das fing schon damit an, dass ich eine Erfahrung gemacht, die ich vorher nie gemacht habe, nämlich, dass ich seekrank geworden bin. Ich bin eigentlich nie seekrank geworden. Ich war immer eigentlich der Letzte, selbst auf irgendwelchen schaukeligen Fischerbooten, wenn wir irgendwo uns mal zu einer Insel übersetzen lassen haben, der irgendwie noch guter Dinge war. Aber da war ich dann wirklich richtig seekrank. Also richtig bewegungsunfähig, und das war natürlich, das ging mir natürlich ganz schön durch den Kopf, so wie geht die Reise jetzt weiter. Aber Claudia hat das Boot ganz gut ohne mich gemanagt, und die positive Erfahrung war dann, dass die Seekrankheit dann einfach am nächsten Tag auch vorbei war.
So. Ist das was gewesen, was euch auf der Reise später immer wieder beschäftigt hat auch, oder ist man da irgendwann immun?
Nee, das ist immer wieder gekommen, aber wir haben uns dann damit beschäftigt und mit anderen Seglern auch ausgetauscht. Das sind tatsächlich ziemlich viele Blauwassersegler. Also Blauwassersegler sind ja so Leute, die über Ozeane segeln und so. Da sind relativ viele dabei, die auch seekrank werden. Und manchmal sind die Bedingungen auch einfach so, da bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, als seekrank zu werden. Und es gibt halt Möglichkeiten, dagegen zu steuern.
Ja, da habe ich auch gerade eine Podcast-Folge aufgenommen. Ja. Die ist, wenn ihr diese Folge hört, ist sie auch schon erschienen mit Thomas Bickert, der dazu eine ganze Folge lang erzählt, was man gegen die Seekrankheit tun kann.
Super,
ja.
Und ich werde nicht seekrank.
Du wirst nicht? Niemals?
Einmal auf der ganzen Reise.
Ach krass.
Ja, tatsächlich. Da hatte ich einen kalten Schluck Wasser getrunken und der kam ebenso kalt wieder raus. Und das war alles.
Aber du hast dann auf der Biscaya auch noch eine ganz besondere Erfahrung der anderen Art gemacht.
Das.
Weißt du, worauf ich anspiele?
Ich meine gerade die Klotür.
Nee, aber das klingt auch spannend.
Die einzige Tür auf dem Boot, die wir hatten, die Klotür, und das hat so geschaukelt, dass wir da ständig rausgeschossen wurden wie so eine Flipperkugel.
Aus dem Klo?
Ja.
Also ihr saßt auf dem Klo und auf einmal
klappt, die Tür geht auf und man fliegt so hinterher. Also das weiß ich jetzt nicht.
Schön.
Meinst du das?
Nee, ja, das meinte ich nicht. Nein. Ich meinte die Stimmen, die du gehört hast.
Ach, die Geschichte. Ja, das war auch interessant. Ja, es sind ja in den Seekarten tatsächlich auch die ganzen Wracks verzeichnet, und ich habe immer gerne mir alles angeguckt auf der Seekarte, klar. Und ich hatte dann abends tatsächlich, wenn ich in meiner Koje lag, öfter mal sowas wie Musik von alten Kreuzfahrtschiffen oder sowas gehört, Klimpertöne, Klavier. Ich habe meinen Namen rufen hören, und ja, ich weiß nicht, was es wirklich gewesen ist. Also ob das Plätschern so ein bisschen am Rumpf war, oder ich weiß nicht, es war eigenartig, es war nicht bedrohlich. Es war irgendwie so, passte sich so an dieses Feeling auf dem Boot. Und ich habe mit jemand anders darüber gesprochen, der sagte, ihm ging das genauso. Und ich kann wirklich nicht sagen, was das sein kann, ob ich da empfindlich bin, ob da wirklich was ist, oder ob die Sinne auf so einer längeren Tour auch mit einem so ein bisschen Spielchen spielen. Ich weiß es nicht.
Aber Jonathan, du hast das nicht gehört.
Nee, ich habe das nicht gehört, tatsächlich.
Gab es mal so Momente, wo ihr zusammen da wart und Claudia, du dann gesagt hast, hörst du das jetzt nicht, jetzt gerade? Oder war es immer nur, wenn du alleine warst?
Das war, wenn ich alleine war.
Ah, das ist total spannend.
Ich erinnere mich, dass du einmal irgendwie was zu mir gesagt hast und ich aber gar nichts zu dir gesagt hast. Du hast irgendwie geantwortet, erinnere ich mich irgendwie. Also als hätte jemand mit dir gesprochen. Aber wir wissen es nicht. Also es kann auch die Übermüdung sein, ich weiß es nicht. Aber es war tatsächlich auch ein interessantes Gespräch mit der anderen Seglerin, die das auch gehört hat. Weil das ist natürlich erstmal, war das so ein bisschen verschämt, weil man dachte so, ja. Die denken jetzt, du bist irgendwie doch ein bisschen
verrückt Kuckuck geworden. Ja.
So, und dann, ja, nee, ich habe das aber auch gehört. Also das ist kommt wohl häufiger vor. Woran das liegt, wissen wir nicht.
Ja, spannend. Und dann kamt ihr dann auf die Kanaren. Da gab es dann tatsächlich auch eine etwas dramatischere Situation, die ihr erlebt habt. Und zwar habt ihr einige Schwimmer beobachtet, die plötzlich in Seenot geraten sind.
Ja, absolut. Das war nochmal eine sehr tiefgreifende Erfahrung, die uns auch nochmal einfach vor Augen geführt hat, wie mächtig die Natur ist und dass man Respekt vor der Natur braucht, gerade wenn man sich mit der Natur auch fortbewegt, wie was wir ja tun mit einem Segelboot. Mhm. Da hilft es nicht, gegen anzukämpfen. Und es war so, dass das ein sehr wilder Tag war, also die See war recht aufgewühlt. Weihnachten war es, das war der erste Weihnachtstag oder der zweite Weihnachtstag, und Dann sahen wir auf einmal schreiende Menschen am Strand und da ist ein Vater mit drei Kindern abgetrieben. Und ja, wir haben dann halt Hilfe gerufen und die anderen haben versucht, die im Auge zu behalten. Also wir konnten nicht ins Wasser gehen, um die zu retten, weil wir uns dann, das wäre einfach lebensgefährlich gewesen, weil es halt wahnsinnige Strömungen gab. Wir haben uns halt darauf konzentriert, die im Auge zu behalten. Und irgendwann kam dann Hilfe, aber leider für zwei der drei Kinder kam die Hilfe zu spät. Ja, und das war dann auch... Wir hatten eine sehr schöne Runde da an Seglern, die gemeinsam Weihnachten gefeiert haben und mit denen wir zusammen dann auch einen Ausflug gemacht haben zu diesem Strand. Und ja, danach hat sich diese Runde dann auch aufgelöst, mehr oder weniger, weil jeder irgendwie so für sich mit diesem doch ziemlich tiefgreifenden Erlebnis irgendwie zurechtkommen musste.
Mhm. So, ja. Und wie war das dann für euch? Hat das nochmal eure... Naja, vielleicht Unbeschwertheit oder sowas angekratzt. Wie war das Gefühl, nach so einem Erlebnis dann selbst wieder sich dieser Gewalt des Meeres zu stellen, indem man rausfährt?
Ja, wir haben ein paar Tage auch verstreichen lassen, weil, wie Jonathan schon gesagt hat, jeder damit anders umgegangen ist. Ja, diesen Respekt vor dem Meer zu haben, das hat dann doch erstmal auch ein bisschen eine Schwere drüber gelegt, wie eine dunkle Decke irgendwie, dass wir wirklich sehr achtsam sein müssen und das mehr respektieren müssen. Aber wir hatten Vertrauen einander gegenüber und unserem Boot gegenüber und von daher ist das eigentlich doch schnell ins Unterbewusstsein irgendwo gesagt. Aber doch als Botschaft, sei nie leichtsinnig und überschätze dich selber nicht als Mensch, denn letztendlich sind wir das schwächste Glied in der Kette.
Mhm. Das war aber auch so ein bisschen unsere Prämisse von Anfang an. Wir haben gesagt, wir machen diese Reise nur, wenn wir auch ein sicheres Gefühl haben, zum Beispiel, was das Material angeht vom Schiff. Also da waren wir nie leichtsinnig. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, weil wir so mit einem halbfertigen Boot und mit relativ wenig Erfahrung gestartet sind. Das ging uns natürlich schon auch durch den Kopf, bevor wir gefahren sind. Und wir waren auch an Punkten, wo wir gesagt sind, hey, ist das nicht ein bisschen leichtsinnig, was ihr da macht? Aber die Leute, mit denen wir gesprochen haben, die schon unterwegs waren, die haben uns eigentlich auch alle gesagt, neben dem, setzt euch einen Termin, was ihr braucht, ist, ihr müsst Respekt haben vor den Naturgewalten, lasst euch am Anfang einfach Zeit, hart lieber einen Tag länger im Hafen aus, wartet auf besseres Wetter und tastet euch so rein, damit ihr das auch einschätzen könnt, was ihr überhaupt aushalten könnt da draußen. So. Mhm. Und so haben wir uns da halt auch rangetastet. Und das war jetzt nochmal ein Ausrufezeichen, sag ich mal.
Mhm. Ja. Und dann stand ja die erste Ozeanüberquerung an. Ihr wart mittlerweile auf den Kapverden, hattet euren ursprünglichen Plan, von da aus in die Karibik zu segeln, dann auch irgendwann über den Haufen geschmissen und gesagt, nee, wir müssen jetzt hier mit dem Flow gehen und der führt jetzt eben noch nicht dahin. Und habt dann entschieden, von dort aus nach Brasilien zu segeln. Das ist eine Strecke von 1600 Seemeilen. Wie lange braucht man dafür etwa?
Wir haben 16 Tage
gebraucht. 16 Tage, also 16 Tage komplett isoliert, alleine auf diesem kleinen Segelschiff. Habt ihr euch dafür dann auch so ready gefühlt? Kann man sich dafür überhaupt ready fühlen, wenn man es noch nie gemacht hat?
Ja, schon. Das war tatsächlich so unser größtes, Angstbild, vor der Reise, bevor wir losgefahren sind. Wir haben uns immer gedacht, so Mann, wie ist denn das so lange da draußen? Fühlt man sich da nicht einsam? Kriegst du da einen Bordkoller? Wie ist denn das so als Paar? Ja, wir sind ja so als zwei Großstädter gestartet, die jeder so ein individuelles Leben haben, hatten so unterschiedlichen Freundeskreis, unterschiedliche Jobs. Wie ist denn das so auf so engen Raum? Steckt man sich dann da die Köpfe ein? So. Erstmal, als wir dann da losgefahren sind, hatten wir ja schon mehrere Trips hinter uns. Also wir haben eine Woche auf die Kanaren gebraucht, wir haben nochmal eine Woche auf die Kapverden gebraucht. Und da haben wir eine Sache gelernt, eine sehr wichtige Sache, dass es nach drei Tagen auf See anfängt, richtig Spaß zu machen, weil sich nämlich dann der Körper an diese ungewohnten Bewegungen des Schiffs und auch an den ungewöhnlichen Wach-Schlaf-Rhythmus gewöhnt und man fängt an, dann loszulassen und das Ganze zu genießen. Und so war es dann eigentlich, dass wir uns richtig darauf gefreut haben, als wir dann an unserem Absprungshafen waren. Und es war dann auch tatsächlich rückblickend, würde ich sagen, der schönste Turn unserer gesamten Reise war diese Atlantiküberquerung. Wir hatten sehr gutmütige Winde, manchmal fast ein bisschen zu wenig als zu viel. Und wir haben diese Zweisamkeit da draußen total genossen. Also genau das Gegenteil von dem, das wir erwartet hatten. Wir sind total runtergefahren.
Spannend.
Wir waren in einer Art meditativen Zustand, könnte man schon fast sagen. Die Tage sind so an uns vorbeigeplätschert. Und ich erinnere mich noch an den Zeitpunkt, wo morgens vor dem Sonnenaufgang so die Lichter von Brasilien am Horizont zu sehen waren. Und wir erst dachten, das ist irgendwie ein Wetterphänomen, dann auf die Karte geguckt haben, gesehen haben, oh, da ist ja schon Brasilien. Da haben wir uns angeguckt und haben gesagt, Mann, ey, eigentlich könnte das jetzt auch noch eine Woche weitergehen. So, ne? Ja.
Wir hatten einen Termin pro Tag. Wir sind mit einem anderen Boot zusammen gestartet, mit einer anderen Crew und haben uns natürlich schnell aus den Augen verloren, aber wir hatten mit denen verabredet, weil wir einen Kurzwellenfunk hatten und die auch, dass wir uns abends immer mal austauschen. Und von daher Isolation und diese Zweisamkeit hatten wir und ich habe die genauso genossen wie du. Aber ich fand das auch total schön, abends mit anderen Leuten zu quatschen, die irgendwie ganz weit weg sind von uns. Und wir haben uns natürlich schnell, habe ich ja schon gesagt, aus den Augen verloren. Wir haben dann unsere Koordinaten uns ausgetauscht und gesehen, ach ja, die sind dort, wir sind hier. Oder was ist bei euch kaputt gegangen an Bord? Oder haben uns eben einfach mal, ja, unterhalten. Und ich fand das so als Termin so auch ganz schön, muss ich sagen.
Werbung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sobald ich nicht am Meer bin, packt mich eine riesengroße Sehnsucht. Leider ist das bei mir häufig der Fall, weil ich nicht am Meer lebe. Umso größer ist dann meine Vorfreude auf die nächste Reise dorthin. Auch wenn ich weiß, dass das Reisen eine Belastung für die Umwelt darstellt. Darum finde ich es eine gute Sache, bei der Reiseplanung darauf zu achten, möglichst nachhaltig unterwegs zu sein und einen regenerativen Urlaub zu machen. Das kann zum Beispiel bedeuten, Meeresschildkröten zu helfen oder Korallenriffe aufzubauen. Oder sich Ziele auszusuchen, an denen der Tourismus die Umwelt nicht unkontrolliert ausbeutet, sondern nachhaltig gestaltet ist und sogar für Schutzgebiete sorgen kann. Das ist doch die perfekte Mischung. Das Meer erleben und dabei auch etwas zum Schutz beitragen. Wenn sich das gut anhört, dann kann ich dir Tour Mare empfehlen. Tour Mare bietet nicht nur Tauchreisen und Tauchsafaris an, sondern hat neuerdings auch die Tour Mare Green Line, wo ihr Reiseangebote findet, die Gutes tun. Für Mensch und Natur. Und wenn ihr dann im Kontakt mit dem Tour Mare-Team Helden der Meere erwähnt, bekommt ihr zu eurer Reise sogar noch ein kleines Geschenk dazu. Also, tourmare.de und dort findet ihr direkt auf der Startseite den Reiter Nachhaltige Reisen.
Oh, das hört sich fantastisch an. Also, sonst stellt mir immer die Frage, so wie ist das dann anzukommen, weil man denkt, boah, das war ja so eine Entbehrung und fürchterlich und endlich ist man dann da. Das klingt bei euch so, als hättet ihr da Ewigkeiten weitermachen können.
Ja, es ist auch... Natürlich ist dieser Moment des Ankommens ist Wahnsinn. Also das ist etwas, das kann ich für mich zumindest mit nichts Alltäglichen vergleichen oder mit etwas vergleichen, was man in unserem normalen Leben vielleicht erlebt. Das ist natürlich schon, da fällt eine Last von einem, weil das kann noch so schön sein, diese Atlantiküberquerung noch so tiefenentspannt, irgendwo so tief im Unterbewusstsein reißt so eine Ungewissheit mit, denn man ist da draußen ja irgendwie der Natur auch ausgeliefert. Du weißt ja nicht, was jetzt morgen auf dich zukommt und was passieren kann und du bist da ja auch irgendwo alleine. So, Hilfe ist weit weg. Wenn das Boot kaputt geht und du dir nicht selber helfen kannst, da kannst du ja auch nicht den ADAC rufen oder mal eben rechts ranfahren. Das reißt natürlich schon mit. Und es ist ein unglaublich euphorischer Moment. Man ist stolz natürlich auch auf das, was man geleistet hat. Man merkt, man riecht das Land schon ein, zwei Tage vorher manchmal, weil die Sinne sind so geschärft da draußen, weil da ist man ja keiner Verschmutzung, sage ich mal, ausgesetzt. Und so merkt man manchmal schon, Südsee zum Beispiel, dann riecht es manchmal schon nach Zitrusfrüchten oder nach Tiare-Blüten. Andere Länder, da riecht es dann erdig, wenn du da in den Dschungel von Brasilien ankommst. Und das ist ein unglaublicher Moment.
Ja, und es dauert auch ein bisschen, das Ankommen, finde ich. Ich habe das noch lange in den Träumen gehabt oder nachts, dass ich aufgewacht bin und ich habe jetzt Wache. Ich muss jetzt aufstehen. Und dann habe ich neben mich getastet und da lag Jonathan neben mir. Und dann dachte ich, nee, das geht nicht, wenn wir segeln, dass er neben mir liegt.
Du hast auch schon gesagt, immer, du musst jetzt aufstehen und raus, du
ja,
hast Wache.
Ja, hab ihn dann rausgescheuchen wollen, aber hält noch eine Weile an, irgendwie so dieses, dass man das nachbearbeitet im Traum.
Ja. Ja, und dann ging das für euch weiter, die Küste nach Norden hoch. Ihr seid dann ziemlich lange auch in der Karibik unterwegs gewesen. Alleine dazu könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Und wir müssen das jetzt so ein bisschen überspringen, weil sonst schaffen wir es einfach nicht, diese 7 Jahre in ein Gespräch zu packen. Aber für alle, die das jetzt schon spannend finden, unbedingte Empfehlung, lest euch das Buch 7 Farben Blau durch. Da steht all das drin und man ist wirklich auf dieser Reise mit dabei. Da werdet ihr feststellen, wie Claudia und Jonathan einen Vogel zu Gast hatten, der eine Zeit lang auf dem Boot mit dabei war, unfassbare Korallenriffe entdeckt haben, mit Barracudas zusammen auf die Jagd gegangen sind, sich in der fremden Kultur dort in Havanna komplett eingelebt haben. Also Claudia nickt hier genussvoll in ihren Erinnerungen schwelgend und das macht wirklich riesig Spaß. Doch dann kam sie irgendwann in Panama an, am atlantischen Ende des Panama-Kanals. Und dieser Ort hat den Namen The Place of Broken Dreams. Claudia, wie kamt ihr da an? In welcher Verfassung? Und vielleicht vorweg, warum heißt dieser Ort so?
Vorweg, der heißt so, weil dort eine riesengroße Segler-Community ist, die sich die Entscheidung aufdrängt oder die meisten vor der Entscheidung stehen, gehen wir in den Pazifik. Ist mein Boot dafür gerüstet, bin ich dafür gerüstet. Und es gibt dort Leute, die einfach seit 10 Jahren an ihrem Boot basteln und sagen, ja, nächstes Jahr geht's aber los, nächstes Jahr geht's aber los, aber trotzdem nicht wegkommen. Also der Traum ist der vom Pazifik, von den Südseeinseln, aber es ist nie der richtige Zeitpunkt. So, und ob der broken ist oder ob der Traum einfach auch so geht, dass man dort weiter vor Anker lebt und diese lustige Gemeinschaft irgendwie genießt, weiß ich nicht. Aber wir haben das so genannt, weil wir, wie gesagt, viele Bastler getroffen haben und Leute, die uns erzählt haben, ja, nächstes Jahr geht's los. Und dann hörten wir dann doch, ach, der liegt hier aber schon seit 15 Jahren und jedes Jahr das Gleiche. Ja, wir waren nicht am Ende der Welt, aber am Ende vom Geld. Wir hatten kein Geld mehr, als wir in Panama ankamen. Und Inti musste dringend überholt werden. Es war einiges in der Karibik kaputt gegangen. Und ja, wir standen nun vor der Frage, wie wir uns das finanzieren können. Und somit haben wir dann tatsächlich nach langen Diskussionen die Entscheidung gefällt, nach Deutschland zu fliegen und alles aufzulösen, was da noch uns hält und was noch Geld bringt. Jona hatte noch einen Fuß in der Tür bei seinem Tonstudio. Den hat er da rausgezogen, sage ich mal, und ein bisschen Geld noch mitgenommen. Und wir haben alles verkauft, was nicht nied- und nagelfest war. Und sind dann auch Zukunft offen. Wir hatten nichts mehr, was uns in Deutschland gehalten hat. Zurück nach Panama geflogen, haben unser Boot saniert und haben uns dafür auch Zeit gelassen, aber nicht so viel Zeit. Und ja, das war dann diese Entscheidung, rein in den Ausstieg, von der Auszeit in den Ausstieg quasi.
Und dann habt ihr den Panama-Kanal durchquert. Der Traum wurde wahr und ihr wart im Pazifik. Euer erstes Ziel, Rapa Nui, die Osterinseln. Und dorthin, ja, habt ihr dann den Pazifik kennengelernt. Jonathan, war der anders als der Atlantik?
Absolut, ja. Er ist nicht so friedlich wie sein Name. Man nennt ihn ja auch den stillen Ozean. Ja, und Pazifik kommt ja auch von Pass, denke ich mal, von Frieden oder Stille. Kann doch ganz schön zur Sache gehen. Und auf dieser, wie lange waren das? 24 Tage oder so. Auf der Osterinsel hatten wir dann auch, also teilweise recht stürmisches Wetter. Sehr abwechslungsreiches Wetter, aber dafür natürlich diese unglaubliche Weite auch, denn das ist ja ein Riesenozean. Also
merkt man da einen Unterschied? Weil ich meine, auf dem Atlantik, selbst du kannst ja selbst auf der Ostsee schnell so weit sein, dass rund um dich komplette Weite ist und du dir auch, also ne, der Horizont ist nur noch Wasser. Merkt man den Unterschied auf dem Pazifik?
Eigentlich nicht. Und man kann ja theoretisch auch mit dem Segelboot, kannst ja auch in einem 10 Meter tiefen Gewässer untergehen und kann es genauso auch draufgehen, ja, wenn du Pech hast. Aber es ist dann immer so, wenn du da mal zwischendurch so einen Blick auf die Karte wirfst und dann siehst, Mann, jetzt sind aber wirklich 1000 Kilometer oder Meilen um mich herum, ist einfach nichts als Wasser. Und du bist in dieser kleinen Kapsel aus Stahl da. Dann fängt man so an, mal darüber nachzudenken. Das war nie beängstigend für uns. Das ist ja, wie Claudia auch gesagt hat, es war unser kleines Zuhause. Da haben wir uns auch wohl gefühlt. Mhm. Aber es ist schon dann ein besonderes Erlebnis, wenn man sich das dann mal so bewusst macht. Und ist diese Weitläufigkeit, die merkt man auch. Auf dem Atlantik hatten wir noch mal so, vielleicht sage ich mal so alle 2 Tage mal irgendwie irgendwo einen Frachter am Horizont. Das hatten wir auf dem Pazifik teilweise über viele, viele Tage, teilweise über Wochen nicht.
Ja, spannend. Und du durftest dann auch dort ein ganz besonderes Abenteuer erleben, und zwar hoch im Mast.
Ja, genau. Auch ein besonderes Erlebnis, denn unsere Rollanlage, also dort, wo das Vorsegel aufgerollt wird, die hatte sich verkeilt. Und das Segel ließ sich nicht wieder einrollen, was natürlich schlecht ist, wenn das Wetter sich verändert, wenn man dringend reffen muss, also die Segelfläche verkleinern muss, dann muss das natürlich funktionieren. Und so musste ich dann da hoch den Mast und das irgendwie reparieren. Und das stelle man sich dann vor auf einem Ozean mit Seegang. Das ist natürlich so ein gewaltiger Hebel, der Mast. Also da bin ich dann nochmal ordentlich seekrank geworden da oben. Aber wir haben es trotzdem geschafft, das irgendwie wieder hinzukriegen.
Als ihr dann angekommen seid, war das Meer auch so wild und stürmisch, dass es nicht so ist, wie man sich so eine Ankunft wahrscheinlich im Voraus vorstellt.
Nee, ganz und gar nicht. Es war wirklich, wir waren 1,5 Tage im Sturm. Auf einmal rief Jona dann Land in Sicht, und ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe zwar auf der Karte gesehen, aber es war so grau, und es regnet natürlich in solchen Momenten auch immer, und die Gischt fliegt waagerecht. Und ja, dann sah ich, dass so für Sekunden irgendwo aus der Gischt raus ragen dann diese Osterinsel. Und ich muss sagen, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich war irgendwie so... Ja, irgendwas hat sich gelöst. Jetzt sind wir endlich da. Aber das ging ja gar nicht. Also wir kamen ja nicht an Land. Es gibt keinen Riff drumherum. Es gibt jetzt nicht so einen geschützten Ankerplatz. Also wir wurden dann gelotst zu einem einigermaßen geschützten Ankerplatz auf der Insel. Aber wir konnten nicht an Land. Also das war schwer. Wir mussten nämlich einklarieren, und das im Hauptort. Und da konnten wir auch nicht davor ankern. Und somit sahen wir dann, ich greife jetzt mal vor, Jonathans Schwester lebt da auf der Osterinsel, und sahen diese Familie ganz oben in den Klippen stehen. Die hatten auf uns gewartet, und jeden Tag sind sie ans Meer gelaufen und haben geguckt, ob wir ankommen. Und die winkten oben und haben sich gefreut, dass wir kommen, und wir konnten die nicht in die Arme schließen. Wir sind da ein bisschen rausgeschwommen vom Boot, irgendwie versucht so ein bisschen an Land, dass wir uns irgendwas hätten zurufen können. Und im Nachhinein hat dann Jonas Schwester gesagt, das ist die einzige Bucht, wo es angeblich Haie gibt. Die haben gezittert. Aber nee, wir konnten erst nach 2 Tagen vor Anker dann den Platz wechseln und überhaupt an Land gehen.
Okay. Also sehr, sehr stürmisch. Und vielleicht noch einmal die Frage, wie erlebt ihr so einen Sturm? Ist das was, wovor ihr dann auch irgendwie zittert, angespannt seid? Und was war der schlimmste Sturm, den ihr auf eurer Reise erlebt habt?
Der war tatsächlich auch im Pazifik. Das war jetzt nicht der auf die Osterinsel. Der hatte auch schon Starkwind, also schon Windstärke 8 auf jeden Fall. Noch stärker war es ein bisschen weiter westlich, als wir vom Gambier-Atoll in die Tuamotus hochgefahren sind. Da hatten wir also, ich sag mal, über 2 Tage mehr oder weniger konstant mit einer Pause in der Mitte, was vielleicht das Auge des Sturms war, rund 50 Knoten Wind. Also das muss man sich dann halt so vorstellen, wenn man bei 100 Stundenkilometer Autofahrt mal den Kopf aus dem Fenster streckt. So, das ist dann ungefähr so die Windgeschwindigkeit. Wir waren erstaunlich gelassen. Denn auch das war natürlich, ist immer irgendwie vor der Reise durch unseren Kopf gegangen. Was ist denn, wenn da so ein Sturm ist? Wie reagieren wir dann? Und wir haben einfach festgestellt, dass wir dann immer sehr konzentriert waren und immer eigentlich ziemlich genau wussten, was wir taten. So, ich weiß nicht, woran das liegt, ob der Körper so eine Schutzvorrichtung hat, ob der Adrenalinspiegel hochgeht oder auch, dass man dann einfach nicht prokrastinieren kann. Ja, zu Hause kann ich ja, wenn da eine unangenehme Aufgabe ist, dann kann ich sagen, so, ich muss jetzt erstmal staubsaugen. Das geht dann natürlich nicht. Dann musst du ran am Mast, dann musst du reffen und dann funktioniert das irgendwie. Ja, und ich kann sagen nochmal, deswegen, unser Schiff war ein sehr gutmütiges Schiff. Es ist ein sehr sicheres Stahlboot, was für die Nordsee, also für raues Gewässer gebaut wurde. Und wir sind dann einfach mit einem Vorsegel in Handtuchgröße und dem Autopiloten laufend, haben wir uns dann einfach in den Schiffbauch verkrochen und haben dann halt einfach abgewartet. Ne? Aber richtig Angst hatten wir da eigentlich nicht, ne? Oder? Siehst du das anders?
Nee, ich hatte auch keine Angst. Die haben mir immer gewünscht, dass es endlich aufhört. Ich hatte so einen kleinen Schutzengel, den hatte ich dann in der Hand und habe dem immer wieder gesagt, mach, dass es aufhört, mach, dass es aufhört. Aber man muss die Situation dann so nehmen, wie sie ist und man kann sie ja nicht verändern in dem Moment. Und da muss man die Gelassenheit haben, das irgendwo auch auszuhalten. Das ist natürlich eine Herausforderung für uns, die wir natürlich viel aufschieben und wegschieben können, aber das lehrt auch unglaublich, dass man solche Situationen aushalten muss und dass man ja auch letztendlich weiß, dass sie irgendwann vorbeigehen.
Und um zu erklären, was es denn das so anstrengend macht, man muss sich das halt vorstellen, du bist dann in diesem Schiffbauch und man wird natürlich irre hin und her geworfen. Das ist also viel Wind, hat auch viel Welle, die krachen gegen den Schiffsrumpf, es ist laut, der Wind pfeift im Rigg. Du musst irgendwie verkeilt in deiner Koje irgendwie es schaffen zu schlafen. Also es ist einfach unglaublich anstrengend. So, und das, da wünscht man sich natürlich schon, dass das irgendwie vorbeigeht.
Eine andere Situation, in der ich mir vorstellen kann, dass man sich wünscht, dass sie vorbeigeht, ist genau das Gegenteil vom Sturm, nämlich die Flaute. Und Claudia, nimm uns mal mit in eine Flaute. Was ist die Herausforderung da? Man könnte doch sagen, easy, setz dich hin, lies ein Buch, back dein Brot. Besser als im Boot hin und her geschleudert zu werden, oder doch nicht?
Ich back garantiert kein Brot in der Flaute, denn es ist schon so, so heiß in dem Boot, weil sich nichts bewegt, weil du keinen Luftzug hast, weil du gar nichts hast. Das Meer ist ja nicht spiegelglatt, der Ozean hat ja immer eine leichte Dünung. Und die Segel flappen, das nervt schon mal, dann nimmt man sie runter, dann schwankt das Boot unglaublich hin und her, eben auch genau der Würfelbecher wie im Sturm, aber es ist einfach mal kochend, brüllend, heiß. Du schreist die Fische an, du schreist die Vögel an, du bist einfach total frustriert, weil es keinen Wind gibt. Es ist, für mich war das tatsächlich irgendwie schrecklicher als der Sturm, denn da passiert irgendwas und in der Flaute ist so ein Stillstand, du hast das Gefühl, es bewegt sich einfach gar nichts und manchmal ist das Meer ist dann einfach auch ölig glatt und schwer und bleiern und ja, was machst du? Du kannst den Motor natürlich anschalten, aber du musst auch gucken, wie viel Sprit du noch hast und wie weit du noch willst. Es ist einfach zäh.
Das hast du schön rübergebracht. Jetzt wart ihr da ja in der Südsee und die Südsee, das klingt für mich nach so einem Sehnsuchtsort und es hört sich alles so fantastisch an. Vielleicht könnt ihr uns mal mitnehmen, vor allem auch in die Kultur der Südsee. Ich weiß, das ist die Südsee, es ist ein ziemlich großer Bereich mit auch sehr unterschiedlichen Kulturen, aber vielleicht könnt ihr einfach mal so beschreiben, wie so die grundsätzliche Einstellung der Menschen dort war. Wie habt ihr die erlebt? Was war da besonders und vielleicht auch anders als bei uns?
Also was uns besonders aufgefallen ist, ist einfach die unglaubliche Freundlichkeit der Menschen, die unglaubliche Gastfreundlichkeit der Menschen, also auch ohne Hintergedanken. Ja, ich meine, in vielen Ländern der Welt, die vielleicht häufiger besucht sind, wo auch mehr Tourismus ist, sind die Leute auch freundlich, aber haben oft auch einfach ein finanzielles Interesse, wollen ja irgendwie was verkaufen oder dich in einem Restaurant bewirten oder so. Und in Polynesien sind die Leute eigentlich einfach wirklich dankbar schon, dass du sie besuchst auf ihrer Insel. Nun waren wir auch auf Atollen, da kann man es verstehen, wo einmal im Jahr ein Versorgungsschiff vorbeikommt. Da ist nicht viel Kontakt nach außen. Die haben kein Internet, da ist kein Telefon. Und da bist du natürlich einfach mal jemand mit frischen Informationen und ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Austausch. Aber selbst in Tahiti, was schon mal ein sehr europäisch geprägter Ort ist, ja, wo es auch schon Schnellstraßen und Busse gibt. Es ist uns passiert, dass wir eigentlich nie dazu gekommen sind, mal mit einem Bus zu fahren, weil immer, wenn wir an der Bushaltestelle standen, hielt irgendwie nach ein paar Minuten irgendein Auto mit Einheimischen, die Tür ging auf und ey, wo wollt ihr denn hin? Und steigt ein und dann saßen wir da und sie haben uns dann teilweise noch, obwohl es ganz woanders war, dorthin gefahren, wo wir hin wollten. Und wir hatten immer ein nettes Gespräch. So. Also das war schon diese Freundlichkeit der Menschen, diese Gastfreundschaft, das war an den schönsten Orten der Welt irgendwo. Ja, sind die haben die Leute sich dafür bedankt, dass wir vorbeikommen. Das war schon irgendwie was Besonderes. Was uns sehr den Spiegel vorgehalten hat und uns sehr zum Nachdenken angeregt hat in diesen Kulturen, ist dieses intensive Leben im Augenblick. Wir sind ja in Deutschland oder in den nordischen Ländern, das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir hier natürlich irgendwie einen langen Winter haben und immer im Voraus planen müssen. Ja, wir sind ja hier eigentlich so sozialisiert, dass man möglichst viel plant, möglichst viel festlegt, möglichst seine Ziele im Auge hat. Und in Polynesien ging das teilweise so weit, dass wir uns mit den Leuten verabredet haben. Für den nächsten Tag wollten wir uns verabreden, um gemeinsam irgendwie zu kochen oder eine Musiksession gemeinsam zu machen. Und die haben gesagt, nee, das wissen wir nicht. Kommt morgen einfach vorbei. Vielleicht sind wir da, vielleicht auch nicht. Das können wir euch heute einfach nicht sagen. So weit können wir da nicht ne? Also das ist wirklich ein bedingungsloses Leben im Augenblick und das hat uns sehr zum Nachdenken angeregt.
Was mich natürlich auch interessieren würde, ist, du hast schon angesprochen, hier muss man vorausplanen, weil es gibt halt Winter, es gibt harte Zeiten und so. Dort habt ihr ja wirklich Orte erlebt, die, also so stellt man sich das Paradies vor. Es ist einfach alles in Hülle und Fülle da, es ist wunderschön. Claudia, was wäre so dein Ort der Südsee gewesen, wo du so sagen würdest, boah, also da muss ich euch mal kurz mit hinnehmen und erzählen, wie es da ist. Es ist unfassbar schön.
Das würde ich für die kompletten Tuamotus sagen wollen. Die gehören zu Französisch-Polynesien und das sind diese kleinen Ringatolle. Ja, da ist neben dieser von Jona genannten Herzlichkeit eben auch einfach schöne Natur da. Man kann schön schnorcheln. Es ist mild, es ist angenehm, es ist. Du siehst diese Palmen und du siehst diese weißen Strände und du fühlst dich keinen Moment unwohl oder unbehaglich, denn wir wurden ja auch von den Einheimischen niemals als Exoten betrachtet, obwohl wir in der Exotik waren quasi, aber wir wurden aufgenommen wie du und ich. Wie gesagt, dieses Angenehme, diese Gerüche, die niemals unangenehm waren und diese Gefühle, man springt ins Meer, es ist warm, man sieht schöne Dinge sofort unter einem aufleuchten, schöne Fische, das ist einfach nur, das war für mich so das Paradies, da in diesen Tuamotus zu sein. Fast schon so eine 80er-Jahre-Motivtapete vom Zahnarzt oder so. Also, aber das war echt und das war einfach ein Erlebnis, was ich niemals missen möchte.
Ein besonderes Erlebnis unter vielen hattet ihr dann auf Fidschi. Und zwar habt ihr dann an einer Regatta teilgenommen. Jonathan, nimm uns doch mal mit in dieses sportliche Erlebnis.
Ja, es gibt tatsächlich in Fidschi einmal im Jahr die Round Malolo Regatta. Malolo ist eine Insel in Fidschi. Man muss dazu sagen, wenn man in Richtung Fidschi-Inseln kommt, in Richtung Tonga kommt, dann ist wieder deutlich mehr los in Richtung Segelsport. Denn dann ist man im Einzugsbereich der Neuseeländer und der Australier. Das sind beides Nationen, die gerne segeln und die auch gerne tief in den Pazifik rein segeln. Und die treffen sich dann einmal im Jahr da auf dieser Fidschi-Insel und dann ist da eine Woche ausgelassene Party, da wird viel gefeiert und da gibt es dann verschiedene Regatten, die sind nicht so alle nicht so streng. Ja, wir sind da zum Beispiel auf dem Boot von einem Freund von uns mitgesegelt. Das war mit Abstand das kleinste Boot. Das war ein 30-Fuß-Contest von 65. Und ja, wir sind dann auch gnadenlos Letzte geworden, aber haben trotzdem einen Preis gewonnen dafür.
Obwohl ihr euch nie angemeldet habt.
Oh, haben wir das geschrieben?
Habt ihr geschrieben, ja?
Ja, war tatsächlich so. Wir sind einfach so mitgefahren, piratenmäßig. Wir haben natürlich, wenn man schon piratenmäßig mitfährt, auch den Startschuss verpasst und haben auch noch eine Abkürzung genommen. Also alles, was man nicht machen darf. Aber da, wir waren dann auf der Preisverleihungsparty und hörten auf einmal aus dem Lautsprecher unseren Namen oder den Namen des Bootes und wurden auf die Bühne gebeten und dachten schon, oh, jetzt kriegen wir aber wahrscheinlich einen Rüffel. Und dann, nein, haben wir einen Preis überreicht gekriegt für das letzte Boot, was irgendwie eingelaufen ist.
Ein Trostpreis.
Ja, aber wenn, also an sich hätte ich ja gesagt, naja gut, wenn man am Ende dann Letzter wird, dann kann sich ja auch niemand ärgern. Aber wenn es dafür sogar einen besonderen Ehrenpreis bekommt, dann haben sich vielleicht die Vorletzten doch ganz schön geärgert. Ja, das hört sich alles so absolut fantastisch an. Wir wollen aber auch einen ganzheitlichen Blick auf diese Reise werfen. Und das führt uns in die nächste Kategorie.
Am Abgrund der Meere.
Natürlich kann ein solches Leben auf dem Segelschiff, zumindest stelle ich mir das so vor, auch Schattenseiten haben. Und ein Punkt davon ist Streit. Denn ich frage mich, wie klappt das zu zweit? Also ich glaube, man kann sich noch so lieb haben. Es gibt dann doch immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen. Und da habe ich mich gefragt, wie habt ihr das erlebt, wenn ihr dann wirklich so eng beieinander seid? Und ihr habt im Buch auch geschrieben, das war am Anfang durchaus eine Sorge. Wie klappt das denn eigentlich? Wie war es dann in der Realität, Claudia?
Das klingt jetzt irgendwie so, als würde ich es schönreden wollen, aber wir haben uns sehr, sehr selten gestritten, muss ich ehrlich sagen. Also wir waren ja auch vor unserer Hochzeit, muss ich sagen, auch schon eine Weile zusammen. Wir kennen uns gut, das war auf jeden Fall ein Pluspunkt. Wir hatten vielleicht leichte Meinungsverschiedenheiten auch unterwegs gehabt, aber wir sind dann auch so ein bisschen so, dass wir die, ich sag mal, ausmuffeln. Jeder muffelt so vor sich hin und irgendwann ist das Ganze dann auch nicht mehr so wichtig. So würde ich sagen. Wir hatten nur eine Tür, das habe ich vorhin ja schon gesagt, auf dem Boot, das ist die Klotür. Das heißt also, verschanzen konnte sich höchstens jemand da in diesem kleinen Klo. Das ist auch nicht passiert. Die langen Touren, wo eventuell Streit aufkommen könnte, sind ja geprägt durch so einen bestimmten Rhythmus, auch durch den Wachrhythmus und Schlafrhythmus. Da mussten wir uns auch aufeinander verlassen können. Also da haben wir irgendwie auch als Team und nicht als Paar oft zusammengearbeitet. Und an Land oder vor Anker kannst du dir auch aus dem Weg gehen, wenn du möchtest. Also dass einer das Dingi nimmt und sagt so, ich drehe mal eine Runde oder ich gehe mal an Land und schnapp mal frische Luft. Und dann ist das auch wieder gut. Also ich muss ehrlich sagen, wir hatten keine gravierenden, richtig großen Streits gehabt, die wir hätten irgendwo bewältigen müssen.
Wow, cool. Und ein zweiter Punkt, den ich mir zwischenmenschlich schwierig vorstelle, ist gar nicht das, was dort passiert, sondern das, was eben nicht mehr passieren kann. Also Familie und Freunde, die man zurücklässt. Ihr habt es geschrieben auch im Buch, auch Eltern, die älter werden. Und wie schwer ist euch das gefallen am Anfang, diese Entscheidung trotzdem zu treffen? Und wie habt ihr das dann unterwegs erlebt? Ist man dann so in diesem Abenteuer, in diesem Traum drin, dass es völlig klar geht und man sagt, ich bin jetzt hier wirklich im Moment und kann das voll und ganz genießen? Oder war das schon irgendwie so ein permanenter Wermutstropfen?
Beides. Also zum einen, wir haben sehr viele Freunde, wir haben sehr gute Freunde und die haben wir natürlich manchmal vermisst. Und die meisten unserer Freunde waren in dem Zeitpunkt genau auch in diesem Lebensabschnitt, wo sie Kinder bekommen haben und wo es dann für sie auch einfach schwierig war, sich loszureißen und uns zum Beispiel mal zu besuchen auf dieser Reise. Ja, also wir haben relativ wenig Besuch bekommen von Freunden auf der Reise. Allerdings haben wir jetzt rückblickend auch gemerkt, dass die guten Freundschaften, die wir vor dieser Reise hatten, auch gehalten haben. Und wir sind immer noch gut befreundet. Also von daher, der Austausch ist irgendwie geblieben und es hat der Freundschaft jetzt auch nicht abgetan, sich mal ein Jahr nicht zu sehen. Oder auch 2 Jahre mal nicht zu sehen oder auch 3. Oder wir waren ja nicht, wir waren ja
zwischen, oder 7.
Ja, wir waren ja auch mal kurz in Deutschland. Das war dann natürlich irgendwie so 2-3 Mal auf der Reise. Das war dann immer so ein Freunde-Marathon, sage ich mal. Ne? Aber gut, das Thema mit unseren Eltern ist auch zweischneidig, denn auf der einen Seite, ja, das ist natürlich schwierig und Claudias Vater ist auch am Ende der Reise verstorben. Da waren wir gerade auf Fidschi, das war dann natürlich, das ist so ziemlich der weiteste Ort, den man sich vorstellen kann, um nach Deutschland zu fliegen. Das war natürlich eine Herausforderung, haben wir dann aber auch gemacht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Beziehung zu unseren Eltern eigentlich viel intensiver geworden ist. weil wir nämlich vor der Reise hat man dann, man hat sich bei den Familienfesten getroffen, ab und zu hat man sich mal besucht, man, wenn die Familienfeste waren, war immer viel los, man hatte überhaupt gar keine Zeit, sich zu unterhalten. Ich habe 3 Schwestern, bei uns war dann immer Full House. Sonst hat man mal am Sonntag mal telefoniert und wenn wir jetzt telefoniert haben, dann haben wir sehr intensiv miteinander gesprochen und auch über Dinge gesprochen, über die man sonst vielleicht nicht so gesprochen hat. Und wenn wir uns dann auch mal gesehen haben, ich habe meine Eltern zum Beispiel auf der Osterinsel getroffen, ja, die haben nämlich zu der Zeit, wo wir da waren, unsere Schwester getroffen. Also das hat sich eher vertieft und ein Beigeschmack noch, unsere Eltern untereinander hat sich auch eine totale Freundschaft entwickelt, da immer, sobald wir uns irgendwo auf der Welt gemeldet haben, sofort ein Elternteil das andere Elternteil angerufen hat und die sind dann da irgendwie total zusammengewachsen über den Zeitraum.
Ach, total schön.
Ja, und auch die, was du gesagt hast, die Telefonate hatten halt auch mehr Substanz, als wenn man jetzt an jedem Sonntag dann seine Eltern anruft und sagt, ja, die Woche war wie immer, ich habe gearbeitet und da war dies. Das gab einfach Erlebnisse und es gab schöne Erlebnisse. Und auch mein Vater, der hat die Koordinaten, wenn wir die in unserem Blog veröffentlicht hatten, immer in der Weltkarte hat er dann ein Kreuz gemacht auf dem Ozean, wo wir gerade sind und hat uns so verfolgt. Und das fand ich auch so total schön, so auch wenn er so skeptisch war, ob wir uns überhaupt wiedersehen, nachdem wir abgefahren sind. Und haben wir mehrere Male, als wir in Deutschland waren. Aber er hat das dann tatsächlich auch so enthusiastisch mitverfolgt und hat sich dann doch auch gefreut. Ja, und das finde ich ganz schön. Und ja, und es sind eben auch, muss ich dazu sagen, viele neue Freunde dazu gekommen, nämlich unsere neuen Segelbekanntschaften, die jetzt auch wirklich ganz intensiv sind.
Und immer noch bestehen geblieben sind. Ne? Wir haben immer noch einen engen Kontakt zu vielen Freunden von der Reise. Und es ist eine sehr schöne Sache beim Segeln. Es ist eine sehr, sehr offene Gemeinschaft. Und gerade unter Blauwasserseglern, du kommst, wenn du irgendwo ankommst an einem Ort und da liegt noch eine andere Yacht oder da liegen auch 10 andere Yachten, kannst du dir eigentlich ziemlich sicher sein, dass du abends bei denen im Cockpit sitzt oder die bei dir im Cockpit und man sich irgendwie austauscht. Was ich besonders interessant daran finde, da sitzt auch alt und jung zusammen, da sitzen auch Leute zusammen, die einen ganz anderen Background haben, also der ehemalige Banker mit dem ehemaligen Punk, sage ich jetzt mal überspitzt, und man hat, das weiß ja dann auch erstmal keiner, man hat ja ein ganz anderes Thema, man trifft sich über dieses Segeln, man trifft sich über die Bedürfnisse, die ja alle haben die gleichen Bedürfnisse, man muss wissen, wo kann man einkaufen, wo kriegt man Ersatzteile her, und daraus haben sich sehr intensive Freundschaften ergeben.
Ich möchte mit euch nochmal in 1-2 Momente reisen oder an 1-2 Orte, in denen die Abgründe der Meere auch sehr deutlich wurden. Und einmal, da wart ihr gerade auf dem Weg auf die Cayman Islands in der Karibik, oder ihr wart dort vor Ort und habt auf einmal ein komisches Boot gesehen, was da unterwegs war, und habt ziemlich schnell festgestellt, oha, das sind ja alles Flüchtlinge, die darauf sitzen, die aus Kuba kommen und hier irgendwie versuchen, irgendwo ein besseres Leben zu finden. Das Boot in einem desolaten Zustand. Wie reagiert man darauf, Claudia?
Also ich, bis ich das realisiert habe, ich dachte erst, vielleicht sind hier irgendwelche Piratenfestspiele und da schwimmt so ein Floß, so was Selbstgebasteltes lang. Das ist Teil der Show. Dann ist das im Moment gesagt und dann habe ich gemerkt, das sind tatsächlich Flüchtende aus Kuba. Das war ein ganz eigenartiges Gefühl, denn dieses Boot war in einem komplett desolaten Zustand und als ich das dann realisiert habe, habe ich noch gedacht, ich hätte jetzt irgendwie den anbieten können, eine Flasche Wasser rüberzuschmeißen oder mehrere, um denen irgendwie zu helfen. Und wir haben dann gefunkt auch an die Station dort auf den Cayman Islands und da hat sich gar keiner gemeldet, glaube ich, und nur von der Tauchschule. Und die haben gesagt, ja, das sind kubanische Flüchtlinge, das ist so ungefähr normal hier. Wo ich auch erstmal wirklich schockiert war, wie damit umgegangen wurde. Wir haben dann im Nachhinein gehört, dass die eigentlich nach Honduras wollten, aber zum Glück in schlechtes Wetter geraten sind und in Grand Cayman auf der Hauptinsel dann gerettet wurden und dort an Land aufgenommen wurden erstmal. Und also erstmal ist man sprachlos oder war ich sprachlos und es ist ein mulmiges Gefühl und wir hatten uns nie vor Augen geführt, was man machen könnte, wenn man auf solche Boote trifft. Also das ist ja.
Waren die in dem Moment irgendwie hilfsbedürftig? Wollten die zu euch an Bord kommen?
Nee, oder? Nee. gar nicht. Also das segelte so da lang, dass ich, wie gesagt, erst dachte, das ist Teil von irgendeinem Event, was gerade stattfindet. Also so war es nicht, aber im Nachhinein habe ich dann tatsächlich gedacht, man hätte irgendwie unterstützen können, auch wenn sie das nicht brauchten. Aber es macht einen erstmal sprachlos.
Glaube ich, ja. Ein weiterer Ort, der sicherlich einen Fadenbeigeschmack hatte, war Tarawa. Jonathan, magst du uns mal die Geschichte dieser Insel erzählen?
Ja, das ist einer dieser traurigen Orte, die akut vom Versinken bedroht sind durch den Klimawandel. Also das sind diese mittel- und nordpazifischen Inseln. Tuvalu gehört zum Beispiel auch dazu, wo das wirklich ein akutes Problem ist. Also wir sprechen da jetzt nicht von 100 Jahren oder 200 Jahren, wir sprechen da von den nächsten 30 oder 50 Jahren, wo diese Inseln halt unbewohnbar werden. Das ist eine Sache. Die nächste Sache ist, es war, das hätten wir so nicht erwartet im Pazifik, aber es ist einer der überbevölkertsten Orte weltweit. Also da drängeln sich wahnsinnig viele Menschen auf einen ganz, ganz engen Atollgürtel ohne Kanalisation und mit allen Problemen, die halt dazugehören. Also Krankheiten, kein sauberes Trinkwasser. Es geht so weit, dass in Tarawa der Geburtstag, der erste Geburtstag, also das erste Lebensjahr des Kindes mehr gefeiert wird als die Geburt. Weil es nicht klar ist, ob das Kind überhaupt dieses erste Lebensjahr erreicht. Und hinzu kommt, man betritt diese Insel und ist erstmal in einer totalen Bunkerlandschaft. Denn in Tarawa wurde eine der blutigsten Schlachten im Pazifikkrieg zwischen den Japanern und den US-Amerikanern ausgetragen. Das heißt, da stehen überall Bunkeranlagen von den Japanern. Da liegen teilweise Flugzeugteile noch in den Gärten der Leute. Da wird drauf gelebt, da wird drauf gekocht. Da stehen Geschütze rum, wo die Kinder drauf spielen. Und dazwischen ist alles voll mit Plastikmüll. Das ist der nächste Fadebeigeschmack. Dieser ganze Plastikmüll, der irgendwie ja auf diese Insel transportiert wurde mit den Luxusgütern und keiner hat sich Gedanken gemacht, wie denn dieser Plastikmüll da verschwindet. So, und dann steht man da in diesem apokalyptischen Ort und steht unglaublich freundlichen Menschen gegenüber, die wir uns wieder wie in den anderen pazifischen Inseln mit einer unglaublichen Freundlichkeit, Offenheit, Liebe empfangen. Und da haben wir oft gedacht, Mann, viele eurer Probleme, die kommen aus der Kultur, aus der wir gerade hergesegelt sind. Also eigentlich hättet ihr durchaus das Recht, wütend auf uns zu sein. Wir haben euch den Plastikmüll dahin gekarrt. Wir haben in unseren Industrienationen die viel dazu beigetragen, dass sich das Klima verändert. Und wir wissen noch nicht mal was von euch. Ja, wer kennt Kiribati? Wer kennt Tarawa? Wer kennt diese Inseln? Wir kannten es, ehrlich gesagt, kurz bevor wir in diese Richtung aufgebrochen sind, auch nicht. Also das war ein Ort, der uns sehr, sehr, sehr intensiv zum Nachdenken angeregt hat und wo wir auch sagen, gut, dass wir da nochmal vorbeigefahren sind. Denn auch das gehört dazu. Auch das ist wichtig, dass man das sieht. Und das ist auch wichtig, dass man den Menschen das mitteilt, was da wirklich passiert im Pazifik.
Ein weiterer Punkt, sorry, ich muss ja so ein bisschen durchrattern, also sind alles Sachen, wo man noch viel tiefer drauf eingehen könnte, aber ich versuche so ein bisschen dieses ganzheitliche Bild irgendwie zu verstehen, was bedeutet es, dieses Abenteuer zu machen, so autark unterwegs zu sein auch. Und das bedeutet ja auch, wenn man da mitten auf See ist und einem passiert irgendwas, dann muss man sich selbst um sich kümmern können. Und genau dieser Ernstfall ist dann doch auch irgendwann eingetreten. Claudia, ich stelle mir das so vor, du warst irgendwo unter Deck und auf einmal hörst du von oben einen Schrei.
So ähnlich war das. Also wir haben immer geangelt mit der Schleppleine und Jona war auf einmal happy. Da war so ein Yellowfin-Tuna, ein wunderschönes Exemplar an der Angel. Und der war dann auch an Bord und zappelte so ein bisschen. Das habe ich wohl auch gehört. Und dann hat er nicht mehr gezappelt. Und dann stand Jonathan vor mir. Aua, 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 ist es was passiert? Die Hände waren blutüberströmt und ich dachte, ja, er hat diesen Thunfisch getötet und dabei ist, weiß ich nicht, vielleicht irgendein Stachel von der Rückenflosse irgendwie hat ihn verletzt. Aber nein, er hatte sich mit dem frisch gekauften Fischfiletiermesser aus Fidschi tief in die Hand geschnitten und hielt es dann so zusammen. Und bis wir dann gesehen haben, was das ist, das war ein wirklich tiefer Schnitt in die Hand. Und wir waren 4 Tage weg von Land und medizinischer Versorgung. Wir hatten vorher einen Kurs gemacht zur Medizin auf See und hatten auch gelernt, wie man, an einer Orange, wie man eine Wunde näht. Ja, das war natürlich was anderes. Was habe ich gemacht? Ich bin dann runtergehetzt ins Boot und habe geguckt, was wir denn da haben. Und es gab Heftpflaster, also diese Klammerpflaster. Die haben aber nicht gehalten, weil wir am Äquator waren und es unglaublich feucht ist. Ja, dann habe ich noch so in diesen unberührten Medizinkisten, wir haben die eigentlich nie gebraucht, Rundnadeln mit Faden gefunden, steril verpackt. Und ich habe die Wunde zusammengehalten. Ich konnte ihm nicht ins Fleisch stechen. Jona hat sich selbst genäht. Ich habe die Knoten gemacht. Und im nächsten Atoll hat der Doktor dann zu uns gesagt, ja, ihr habt so gut genäht, ihr könnt die Fäden auch selber ziehen. Aber es war einfach so ein Moment, der war wirklich kritisch. Aber das Gute ist, auf See ist einfach ein antiseptisches Klima. Es gibt keine Fliegen, die irgendwas infizieren können oder sowas. Und von daher waren wir eigentlich auf einer sicheren Seite, dass sich das nicht infiziert. Also ich hatte zwar alles bereitgestellt, dann irgendwie habe ich dann Antibiotika gefunden, ich habe Schmerzmittel gefunden und davon brauchte Jona eigentlich gar nichts.
Jona, du hast dich selbst genäht ohne Schmerzmittel.
Ja, auch da wieder, es ist erstaunlich, was so ein Körper alles abkann. Wenn man so behütet hier in der westlichen Kultur aufwächst, dann mag man das vielleicht manchmal gar nicht so glauben. Ja, diese Tage der Schlaflosigkeit draußen, kein Problem. Und also ich habe das einfach gar nicht gemerkt, muss ich ehrlich sagen. Es hat nicht wehgetan, wahrscheinlich wieder Adrenalin. Als es dann fertig war und ich dann drinnen im Salon saß, dann ist mir schummrig geworden. Und dann ging auch das Geratter im Kopf los. Was machen wir denn jetzt, wenn sich das Ganze entzündet und Blutvergiftung und 4 Tage vom nächsten Ort entfernt? Aber gut, wir hatten ja Antibiotika bereit und von daher sind wir dann auch relativ gut da durchgekommen.
Hast du noch eine Narbe?
Ja, die ist aber echt gut verheilt.
Boah, also man sieht hier so einen 4-5 Zentimeter langen Schnitt, der so quasi in der Verlängerung des Zeigefingers in diesen Muskel, der dann da dahinter anliegt, kommt. Und die Narbe sieht tatsächlich richtig dezent und gut aus. Also Hut ab, das habt ihr auf jeden Fall super, super hinbekommen. Und jetzt kommen wir noch auf ein Thema zu sprechen, was letztendlich dann auch eure Reise beendet hat. Und zwar das Thema Geld. Das wurde dann wieder immer knapper und irgendwann musstet ihr dann eine sehr, sehr harte Entscheidung fällen.
Ja, die war natürlich sehr hart, aber sie war von daher auch in Ordnung, weil wir sind gestartet und wir haben gesagt, okay, wir haben ein Budget, um ungefähr 2 Jahre eine Reise zu machen. Jetzt haben wir es geschafft, 7 Jahre zu reisen. Und wir haben uns halt immer gesagt, wenn das Boot in einem Zustand ist, wo wir es nicht mehr so weit instand setzen können, dass wir uns darauf sicher fühlen, dann ist Zeit, das Boot zu verkaufen und die Reise zu beenden. Und da waren wir halt an diesem Punkt. Und von daher war das einfach die logische Konsequenz. Und wir waren einfach dankbar für diese Zeit. Mhm. Ich habe trotzdem geheult, wie, ich weiß es nicht. Also ich bin eigentlich nicht nah am Wasser gebaut, aber dieses Boot war mir total ans Herz gewachsen, wo man natürlich jetzt jede Schraube kannte und all die tollen Abenteuer erlebt hat. Ja. Aber wir sind einfach in einen neuen Abschnitt auch gestartet, von daher war das völlig in Ordnung.
Wenn es jemanden bei euch gibt, der dem anderen vorliest, oder macht ihr das gegenseitig, kommt das mal vor oder gar nicht? Liest ihr da für sich?
Selten, aber eher lese ich dir vor.
Dann würde ich dich bitten, ob du vielleicht auch uns mal einen kleinen Abschnitt vorlesen kannst. Und zwar
kann ich gerne.
Habe ich den hier rausgesucht. Das fängt hier an bei Wir müssen die Inti abgeben. Genau.
Wir müssen die Inti abgeben. Unser Zuhause während eines der intensivsten Abschnitte unseres Lebens. 6,5 Jahre haben wir nahezu ununterbrochen auf ihr gelebt. Über 20.000 Seemeilen liegen in unserem Kielwasser. Mehr als 30 verschiedene Länder haben wir bereist. Raue Küsten, paradiesische Südseeatolle, karge Eilande, die Karibik und die dichte Vegetation Süd- und Mittelamerikas. Auf ihr haben wir die Nord- und die Ostsee durchsegelt, den Atlantik und nahezu den ganzen Pazifik überquert. Flauten und Stürme erlebt, Naturgewalten gespürt. Nicht nur äußere Horizonte und Grenzen haben wir auf ihr durchfahren, sondern auch unsere inneren. Wir haben Grenzen kennengelernt und durchstoßen, gedankliche Horizonte erweitert, uns selbst kennengelernt, Träume erlebt und auch Platzen gesehen. Unendlich viel Spaß und Glück, wie auch Tiefpunkte und harte Zeiten erfahren. So viele Menschen aus den verschiedensten Kulturen haben wir getroffen, die uns immer wieder den Spiegel vorgehalten und uns zwangsläufig zur Selbstreflexion geführt haben. Dazu all die Aussteiger auf allen erdenklichen Bootstypen, Millionäre, Rentner, Familien und Lebenskünstler. Menschen mit den unterschiedlichsten Lebenswegen und Lebensläufen, die vor allem eins eint, das Segeln und ein einfaches Leben mit der Natur, weit weg von all den Zwängen unserer heimischen Leistungsgesellschaft.
Wow, vielen Dank. Und da merkt man auf jeden Fall, oh, was das auch für eine Zeit war und was das dann für euch für einen Abschluss gewesen sein muss. Und tatsächlich, wenn das Geld dann knapp ist, ihr habt euch da ja wirklich, ihr wart ja all in. Ihr habt gesagt, okay, wir lösen jetzt hier alles auf. Ihr habt vorhin schon erzählt, ihr habt alles verkauft, was nicht niet- und nagelfest ist. Und da gab es ja 100 pro auch die Stimmen, die irgendwie gesagt haben, Mensch, wie stellt ihr euch das denn vor? Wie ist euer Blick auf die Zukunft? Was ist mit Rente? Und so, macht ihr euch denn keine Sorgen? Das kann doch nicht funktionieren, meine Güte. Wie ging euch das dann? Wie ist da jetzt euer Blick drauf? Ist das sowas, wo ihr sagt, das macht uns keine Sorge? Irgendwie hat uns die Reise gezeigt, wir leben im Moment und wird schon gut werden? Oder habt ihr vielleicht doch noch heimlich irgendwie ein kleines Vermögen an der Seite liegen, wo ihr sagt, damit kommen wir auch gut durch die Rente? Wie habt ihr das gelöst? Weil ich finde das spannend, denn ich glaube, viele Leute stellen sich ja so ein bisschen diese Frage, mache ich sowas, mache ich es nicht? Und wenn ja, wie machen es denn die anderen?
Schön wäre so ein Vermögen. Nee, wir sind relativ mit einem relativ kleinen Budget gestartet auch und hatten diese Gedanken, ja, ich besonders. Ich bin da eher ein bisschen ängstlicher gewesen, muss ich sagen, als Claudia. Aber mich hat diese Reise total verändert. Wir hatten ja verschiedene Situationen auf der Reise, wo die Kasse mal knapp war. So, und irgendwie habe ich gemerkt, dass sich immer irgendwie was ergeben hat. Daraus ist so ein Urvertrauen irgendwie in mir gewachsen, dass immer irgendwie auch was möglich ist und auch was passiert, wenn man diese Offenheit für sich behält. Wir beide haben festgestellt, in den Momenten, wo wir angefangen haben, uns wirklich Sorgen zu machen, ja, und dann irgendwie so ein bisschen zerknittert da so vor uns rumgeschlurft sind, diese Momente gab es auch. In 7 Jahren gibt's nicht immer nur Hochs, da gibt's auch mal die Tiefs, genauso wie in einem normalen Leben auch. Auch dann ist irgendwie nichts passiert. Aber in dem Augenblick, wo wir uns gesagt haben, so, es wird schon und es geht jetzt weiter und wir treffen jetzt einfach mal irgendeine Entscheidung, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen, dann ist irgendwie auf einmal was passiert. Und genauso ist es ja jetzt auch. Wir sind in dem Moment, wo als wir zum Beispiel pleite waren in Fidschi, ist irgendwann Sönke Röver, der auch ein Weltumsegler ist und das Portal blauwasser.de betreibt, an uns herangetreten und hat gefragt, hey, habt ihr nicht Lust, für mich was zu schreiben? Und daraus ist eine total schöne Zusammenarbeit entstanden. Wir schreiben immer noch viel für ihn. Wir arbeiten sehr intensiv für Blauwasser. Wir machen Seminare mit Blauwasser. Und so habe ich für mich einfach eine Ursicherheit entwickelt, vielleicht auch so ein bisschen positive thinking vielleicht, dass es schon irgendwie gehen wird. Und also von dem Gedanken Rente, ganz ehrlich, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen verabschiedet. Ja, wir haben unsere Rente, sag ich mal, verpulvert in dieser Reise. Aber das ist für mich auch kein Problem. Denn dieses Konzept mit 65 den Hammer hinzulegen und nichts mehr zu machen, das ist eigentlich mein Konzept. Ich mache jetzt was mir Spaß macht. Und das kann ich auch noch, solange es mein Körper mir erlaubt, auch noch mit 70 machen oder mit 80.
Ich kann das total nachvollziehen. Durch die Selbstständigkeit, in der ich lebe, habe ich ein ganz ähnliches Gefühl bekommen. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, irgendwie rumzusitzen und nichts mehr zu machen. Ich weiß natürlich auch, dass es schon auch denkbare Szenarien gibt, in denen man dann auf einmal feststellen muss, oh shit, ich kann das, was mir Spaß macht und was ich gerne machen würde und wofür absolut, ich vielleicht auch qualifiziert bin, gerade nicht mehr machen. Aber ja, trotzdem hat man dann doch auch irgendwie so viele Ideen und wie du schon sagst, es gibt so viele Sachen, die sich dann doch noch irgendwie ergeben und entwickeln. Andere Leute haben eben die Aussicht, okay, dann kann ich wirklich auch die Beine hochlegen und gar nichts mehr machen. das ist aufs Spiel gesetzt worden. Aber dafür habt ihr natürlich jetzt eine unfassbare Erfahrung gemacht und seid daran ja auch gewachsen und zu ganz besonderen Menschen geworden, die vielleicht gerade in einer solchen Situation, die euch in Anführungszeichen droht, die perfekten Problem-Solver seid.
Ja, wir haben natürlich auch einfach Kulturen getroffen, die ganz anders funktionieren. Ja, das ist ja unser Konzept. Unser Konzept hier ist zu arbeiten und dann Rente zu machen und vorzusorgen, ist ja auch völlig in Ordnung, solange man sich damit persönlich auch wohlfühlt. Aber es gibt andere Kulturen, da funktioniert das ganz anders. Das fängt schon bei einer Kultur, die uns gar nicht so fremd ist, an, bei den USA. Da ist es zum Beispiel viel normaler als in Deutschland, dass man zum Beispiel an irgendeinem Punkt seines Lebens sagt, so, ich möchte jetzt mal was völlig anderes machen. Ja, das ist nicht so, was hast du denn vorher gemacht und deine Karriere und so weiter. Und es geht weiter darüber, dass in Deutschland sich die Leute sehr stark über ihre Arbeit definieren. In anderen Ländern ist es nicht so. In anderen Ländern wird gearbeitet, um zu leben. Das ist jetzt so ein bisschen plakativ, ja. Und in Deutschland wird gelebt, um zu arbeiten. So. Und das da in diesem Spruch, dass es uns aufgefallen ist, ist sehr viel dran. Ich will das auch nicht verurteilen. Ja, ja. Wenn man eine Arbeit hat, die einen erfüllt und die man gerne macht, dann kann das einen großen Teil seines Lebens einnehmen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, wenn man sich damit wohlfühlt. Aber es gibt halt viele Menschen, die, wie wir, sich an einem gewissen Punkt ihres Lebens nicht mehr so wohlfühlen mit diesem Konzept. Und dann muss man eine Entscheidung treffen, finde ich. Und das ist keine leichte Entscheidung. Sie ist auch uns nicht leicht gefallen. Aber wir bereuen bisher keine Sekunde, dass wir diese Entscheidung an diesem Punkt unseres Lebens getroffen haben.
Sehr schön. Und eine letzte Frage in dieser Kategorie. Wie war dann der Kulturschock? Ihr seid ja immer mal wieder nach Deutschland zurückgekehrt, aber dann endgültig. Also dann war klar, ihr kommt jetzt zurück. Und Claudia, vielleicht kannst du mal sagen, wie hat sich euer Blick auf Deutschland verändert? Denn ihr habt euch dann ja doch auch bewusst entschieden, wieder herzukommen. Ihr könntet ja überall auf der Welt sein und jetzt sitzen wir hier.
Ja, was soll ich sagen? Wir kamen in einer sehr skurrilen Zeit natürlich auch an. Es war mitten in Corona. Und das war natürlich erstmal so der erste Kulturschock, sage ich mal, überhaupt von der unendlichen Weite in die Begrenztheit zurückzukehren, so sage ich mal. Ich kann das gar nicht sagen. Diese Reise hat mich so weit ausgefüllt, dass sie ein Teil von mir ist und dass ich mich auch so stark verändert habe, dass ich bin ja hier sozialisiert und ich kenne das hier auch alles, aber ich selber kann mich hier anders bewegen. So, das ist das, was ich so, es schockt mich eigentlich gar nicht so stark, weil ich irgendwie da auch eine ganz andere Art und Weise gefunden habe, selbst damit umzugehen. Sicherlich ist hier viel Bürokratie, aber das ist in Panama genauso. Also es gibt was sollte ich sagen?
Ist Deutschland gar nicht so schlimm, wie alle sagen?
Naja, warum soll das schlimm sein? Ich genieße das jetzt auch hier. Also ich muss sagen, diese Tour, die wir gemacht haben mit unserem Vortrag durch die deutschen Segelclubs, da habe ich Deutschland erstmal kennengelernt. Also ich kannte gar nicht so viel. Es ist schon auch schön. Es ist auch sind gewachsene Kulturen und gewachsene Strukturen wie Dorfplätze, Plätze in größeren Orten. Das vermisst man dann irgendwo unterwegs auch schon und sich in eine Decke zu kuscheln, das habe ich auch unterwegs oft vermisst, also mich so einzumummeln oder der Wechsel der Jahreszeiten, das ist was ich auch immer wieder sage, das ist was ganz Schönes auch, also man muss das, ich wollte das und will das gar nicht negativ sehen, muss ich ehrlich sagen, also ich habe keinen Schock bekommen, ich kenne das hier. Und ich kann durchaus auch die schönen Seiten sehen und möchte die sehen und auch genießen.
Schön.
Man muss auch dazu sagen, dass wir auch beide eigentlich nicht das Gefühl haben, wir kriegen diese Frage natürlich sehr häufig gestellt, dass wir zurückgekehrt sind. Für uns ist das einfach ein neuer Abschnitt in unserem Leben. Wir sind ja 7 Jahre gereist, das ist keine Reise mehr, das ist Leben. Da hat man gelebt mit allem, was dazugehört. Wir sind nicht zurückgekehrt in unser altes Leben. Wir sind weder nach Berlin zurückgekehrt, wo wir vorher viele, viele Jahre gelebt haben. Wir sind nicht in unsere alten Berufe zurückgekehrt. Wir machen jetzt was völlig anderes. Und das macht uns Spaß. Natürlich denken wir manchmal im Winter, oh Mann, ey, hoffentlich kommt jetzt mal wieder die Sonne raus und dieses Schietwetter hier und alle sind muffelig. So, das ist natürlich irgendwie genau das, auf das man nicht so besonders Bock hat und wo wir auch schon vor unserer Reise immer am liebsten auf Reise gegangen sind, nämlich im Winter. Aber das ist jetzt der neue Abschnitt und mal sehen, was dann kommt. Vielleicht sind wir ja irgendwie in ein paar Jahren wieder irgendwo auf der Welt unterwegs mit einem Segelboot.
Das ist doch eine schöne Aussicht. Wir springen jetzt in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut, und stelle euch vor eine kleine Entweder-Oder-Auswahl für einige Halbsätze. Und ihr sagt einfach ganz schnell, was euch in den Sinn kommt. Ihr dürft beide natürlich jeweils eine eigene Antwort geben.
Ebbe oder Flut?
Jahreszeiten oder Endless Summer?
Jahreszeiten.
Nee, bei mir nicht. Jahreszeiten einmal kurz und dann aber schnell wieder in den Endless Summer.
Fidschi Time oder Pünktlichkeit?
Fidschi Time.
Fidschi Time.
Pazifik oder Atlantik?
Pazifik.
Pazifik.
Weihnachten unterm Tannenbaum, unter Palmen oder unter Segeln?
Unter Segeln.
Unter Palmen.
Claudia. Jonathans größte Stärke ist?
Geduld.
Gegenfrage? Oh, er reißt die Augen auf. Überraschung, ja, siehst du. Jonathan, was würdest du sagen? Was ist Claudias größte Stärke?
Mir fehlt das Wort. Positive Thinking.
Positive Thinking. Ja, Positivität ist irgendwie komisch, ne?
Ja, Positivität oder
Positive Thinking.
Urvertrauen, okay. In die Zukunft.
Ah, schön, ja. und jetzt in die andere Richtung gefragt, Claudia, was ist so die größte Schwäche von Jonathan?
Das ist eine gute Frage. Die größte Schwäche?
Trau dich.
Kabel kaufen.
Was? Kabel kaufen?
Kabel kaufen. Nee, er ist ja so ein Techniker. Nein, Quatsch, das ist jetzt ein Scherz. Mir fällt überhaupt nichts ein. Entschuldigung.
Achso, und weil er einfach so viele Kabel kauft. Das
er kauft ständig Kabel.
Er hat eine Schwäche für Kabel.
Ja, er hat eine Schwäche für Kabel. Alles voller Kabel. Jetzt mal ernsthaft. Was ist denn deine Schwäche?
Ich könnte dir eine sagen.
Ja, dann.
Ja, aber das sagst du ja dann und ja. Nicht ich.
Pass auf, wir machen das erstmal so. Jonathan sagt erstmal, was Claudias größte Schwäche ist und vielleicht fällt Claudia dann ja doch noch was ein.
Ja, dann würde ich eher sagen, manchmal Ungeduld.
Ach, das ist ja schön. Dann gleichen sich da ja eure Stärken und Schwächen total gegenseitig aus. Was ist euer größter Erfolg?
Losgelassen zu haben. Und losgefahren zu sein, ja.
Ja, diese 7 Jahre, so gesund und fröhlich und ja auch positiv erleben zu können.
Mhm. Der größte Irrtum über eine Weltumsegelung ist?
Schirmchendrinks.
Die gibt's da nicht, die gibt's da einfach nicht.
Doch, aber nicht im Dauerzustand.
Was wir durch unsere Weltumsegelung gelernt haben.
Gelassenheit.
Wollte ich auch gerade sagen, wirklich.
Ja. Wie viel Geld man einplanen sollte, wenn man ein solches Abenteuer erleben möchte?
Schwierige Frage.
Wir teilen es mal in zwei Teile. Punkt 1, was kostet ein Boot? Punkt 2, was kostet das Leben pro Monat? Einfach mal über den Daumen gepeilt.
Okay, das Leben pro Monat inklusive Werfzeiten, also und Reparatur und so weiter, waren bei uns 1.500 Euro.
Für beide?
Für beide plus Boot, also inklusive Boot.
Also alle Kosten, die so kamen. Mhm, genau. Okay. Mhm. Und das Boot, darf man fragen, was hat das so gekostet, das an den Start zu bringen, zu kaufen und so herzurichten?
Also 30.000 Euro hat das Boot gekostet und dann haben wir nochmal 10.000 reingesteckt.
Okay.
Aber ich muss dazu sagen, sehr individuell, wir sind eher am unteren Ende der Fahnenstange.
Mhm. Wie geht's für euch weiter? Was ist das nächste Abenteuer, auf das du dich freust, Claudia?
Wir haben ein neues Boot gekauft und das liegt momentan am Bodensee, soll nächsten Sommer in die Donau oder Frühsommer gebracht werden. Und dann wollen wir die Donau hoch und ins Schwarze Meer, den Bosporus und Istanbul erleben. Und dann wollen wir nach Griechenland, was wir schon immer geliebt haben, dieses Land auch schon vor unserer Reise. Und da soll das Boot erstmal für eine Weile liegen.
Habt ihr irgendwie so noch so einen Antrieb, die Weltumsegelung in Anführungszeichen fertig zu machen? Also ihr seid dann jetzt ja letztendlich so in der Südsee, kurz vor Neuseeland. Habt ihr abgebrochen? Also das hört sich jetzt, vielleicht ist es völlig falsches Wording, aber fühlt es sich so an, als hättet ihr abgebrochen und würdet das gerne nochmal fertig machen?
Es gibt viele Ziele noch im Indischen Ozean und auch noch weiter westlich im Pazifik, die uns sehr interessieren würden, die ich gerne sehen würde. Aber ich muss dazu sagen, von diesem sportlichen Ziel, die Welt zu umrunden, haben wir uns relativ schnell verabschiedet. Und wir haben auch nicht so eine Liste, wo wir das irgendwie abhaken müssen. Das ist uns eigentlich egal. So, aber es gibt viele, viele Orte auf der Welt, die wir gerne noch sehen und besegeln würden. Dazu gehören auch die hohen Breiten, Patagonien zum Beispiel ist irgendwie so ein Traumziel. Aber auch das Mittelmeer gehört dazu, die vielen, vielen angrenzenden Länder, die es dort gibt. Und das ist jetzt erstmal unser nächstes Ziel.
Okay, letzte Frage. Ablegen oder ankommen?
Ankommen.
Beides.
Es geht das eine nicht ohne das andere.
Das höre ich so häufig, wenn ich diese Frage stelle. Wir haben heute auch beides erlebt. Wir haben zusammen abgelegt. In euer Abenteuer sind wir ganz tief eingetaucht. Vielen Dank, dass ihr uns da mitgenommen habt. Es hat riesig Spaß gemacht, durch dieses Buch zu lesen. Ich habe das abends ganz häufig vorm Einschlafen mir noch mal ein paar Seiten daraus angeschaut. Und da kam immer so ein Fernweh auf nach unbekannten Orten, nach unbekannten Kulturen und nach einfach diesem Abenteuer, sich das zu trauen, all das zu machen. Und deswegen dann ein Riesenkompliment an euch für diesen mutigen Schritt, für dieses 7 Jahre andauernde Abenteuer, auch zu eurem tollen Buch. Und vielen lieben Dank, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt, diese Geschichte auch noch mal mit uns zu teilen. Und jetzt sind wir am Ende des Gespräches angekommen. Ich wünsche euch, mit dem neuen Boot, hat es schon einen Namen?
Das wird wieder Inti heißen.
Wird wieder Inti heißen. Dann wünsche ich euch auch mit, ist das dann Inti 2 oder einfach Inti? Nein. Dann wünsche ich euch mit der Inti ganz wunderbare Abenteuer, dann jetzt auch hier in Europa tatsächlich. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns dazu dann ja nochmal wieder.
Gerne. Es war sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Also, alles Gute euch.
Das waren Claudia und Jonathan, die mir eine Riesenportion Fernweh mitgebracht haben. Ach, wie gerne würde auch ich einfach auf ein Segelboot steigen und die Welt erkunden. Diese entlegenen Südseeinseln und all die Menschen dort, fremde Kulturen kennenlernen. Das klingt doch echt fantastisch. Und gleichzeitig ist es gar nicht so leicht loszukommen. Ich habe ja auch hier ein Leben, an dem mir was liegt und wo ich gar nicht so leicht wegkomme. Das mir auch was bedeutet, aber wo ich natürlich auch viele Ängste habe, all das loszulassen, all die Sicherheit, die mir mein Alltag und das Leben, was ich mir so eingerichtet habe, bieten. Und genau das ist etwas, was ich an den beiden total bewundere. Den Mut, den sie hatten, einfach loszusegeln. Natürlich kam durch Jonathans Krebserkrankung am Anfang auch wirklich ein klares Signal an die beiden. Überlegt euch, was ihr mit eurem Leben anfangen wollt. Es könnte schneller vorbei sein, als man denkt. Und die Entscheidung, die sie dann getroffen haben, ist unfassbar mutig gewesen, aber auch goldrichtig. Was die beiden jetzt alles zu erzählen haben, was sie in ihrem Buch berichten, was ich euch übrigens nochmal sehr ans Herz legen möchte, dann zeigt sich, diese Weltreise ist einfach großartig und ein Glück haben sie das erlebt. Und ihr Blick auf die Sicherheit, die in unserer Gesellschaft ja einen riesen Stellenwert einnimmt, der hat sich ein wenig gewandelt. Mittlerweile sagen sie, ich mache mir gar keine großen Sorgen mehr vor dem Alter und einer möglichen Altersarmut oder ähnlichem, denn ich habe an vielen Orten auf der Welt erlebt, dass es schon gut geht, dass sich Sachen ergeben, dass ich auch total viel drauf habe, womit ich irgendwie über die Runden komme und habe eine riesen Lust und Freude daran, aktiv zu bleiben und gar nicht irgendwann in Rente zu gehen, sondern ein Vertrauen darauf zu haben, dass das, was einem wirklich Spaß und Erfüllung bringt, einen auch finanziell
durchs Leben trägt und dann die Sicherheit sich schon einstellen wird, die nötig ist. Es gibt einen Teil in mir, der ist so rational und denkt, naja, das ist aber schon hochgepokert. Aber es gibt auch einen emotionalen Teil in mir, der resoniert damit total. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich in meinem Leben auch selber viele Erfahrungen gemacht, wo ein solch mutiger Schritt raus aus der Sicherheit, rein in die Freiheit, genau der richtige war und sich ein neues Gleichgewicht mit einer neuen Sicherheit eingestellt hat, die dann aber viel, viel besser zu mir gepasst hat. Also, ich glaube, dieses Abwägen zwischen Freiheit und Sicherheit, das wird für mich wahrscheinlich immer in Bewegung bleiben. Aber sich mit Leuten wie Claudia und Jonathan zu unterhalten, die sich da getraut haben, wirklich ins Ungewisse zu springen, das inspiriert mich unfassbar und ich hoffe, euch ging das genauso. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigungen sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.